So, liebe Leute, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bewegungsarten-Podcast. Mein Name ist Georg Buchholz und dabei ist wieder der Horst.
Hallo.
Und Ladies Last, Eva, hi.
Hi. Ist okay.
Ist okay. Ja, man muss ja auch mal in Sachen der Gleichberechtigung auch mal wieder benachteiligen.
Ja, weil wir Frauen auch immer bevorteiligt sind, deshalb müssen wir auch immer mal wieder benachteiligt werden.
Immer mal wieder auf den Boden zurückgeholt werden, kann man so sagen.
Das nennt man umgekehrten Feminismus, oder?
Aber ihr wisst schon, dass ihr mit Eva sprecht, ne? Also Eva, ja, ne? Ich meine, ich weiß, Greg, du bist Heide und hast mit Religion nichts am
Heide
Hut.
Heide, ich glaube, ja.
Gut. Heide, das klingt so. Ja,
Heidenei.
Ja. Heide ist übrigens nicht.
Ja, was ist also passiert Heide in ist den nicht, letzten zwei Wochen?
Ganz kurz, um es abzukürzen, aber ich wurde ja reingeworfen.
Abzukürzen, du verlängerst
gerade. Um zu verlängern ist, wie heißt es, wenn man wirklich nicht an Gott glaubt? Atheist. Ich bin ja nicht, also ich bin ja atheistisch. Und ein Heide glaubt ja an so Naturgötter einfach. Und so.
Ich dachte, Naturgötter wären bei dir groß im.
Ja, vielleicht überlege ich mir nochmal, ja. Es gibt ja da.
Ich sag nur The Vikings. Das
ja, bekehrt hat es mich noch nicht, aber.
Ah, gut.
Ja, du bist Atheist, ich bin Artist. Deswegen können wir jetzt gerade die Überleitung schaffen zum eigentlichen thematischen Schwerpunkt, nämlich Rennen.
Rennen. Und Horst, du bist auch gerannt, ne? Gestern?
Ja.
Gestern bist du voll
lauf,
gerannt.
Lauf, Horst, lauf. Ja, genau. Ich bin klein, 10-Kilometer-Lauf, Corona-Lauf hier in Darmstadt, halber Heiner, 10 Kilometer. Ein guter Kumpel, der das veranstaltet. Der einzigste Lauf aktuell, der in Hessen durchgeführt wurde mit 250 Teilnehmern. Ja. Haben sie gut gemacht. Gab weit gezogenes Feld, gute Leute auch am Start. Der Ruben Zillig aus Benzheim hat gewonnen, 31-Minuten-Läufer. Und ich war Fünfter mit, oh Gott, 34 noch was.
Du bist ja 34 Jahre alt, 34
ja, gelaufen. Ja, genau, ne? aber weit weg von meiner, aber besser als bei dem Bundesliga-Rennen. Da bin ich quasi die 5 Kilometer mal 2 gelaufen. Von daher war das eigentlich schon ein Fortschritt, wenn man es so genau nimmt. Ja. Nö, so weit. Aber ich war davor eine Woche in Italien, bin nur Rad gefahren. Deswegen war das eigentlich ganz nett, so eine Abwechslung. Und,
oh ja, auf alle Fälle. Wie war es so? Aber mit ihr durftet schon überholen. Beim Lauf
ja,
oder so, war da, oder durftest du deine Gegner oder Mitstreiter anschauen und überholen oder ist das,
ah, das war super gut gelöst.
Die Regeln?
Ja, das war super gut gelöst. Man hat so Startwellen gemacht in Fünfergruppen, alle paar Sekunden 5 Leute los, Rundkurs von 2,5 Kilometern auf so einem, ja, wie gesagt, verwinkelten Kurs. Man hat 3 Wendepunkte pro Strecke, also es war jetzt auch nicht irgendwie so ein schneller Kurs, aber es ging darum, dass man so die ganze Sache entzerrt.
Ja.
Nö, und du hast dann irgendwann in der zweiten, dritten Runde angefangen, die etwas langsameren zu überholen, aber war kein Problem und das war wirklich sehr weit gezogen. Das bei uns hier in Darmstadt ist ja so eine alte Kasernenstadt. Die Amerikaner haben ja viele alte Gebäude noch hinterlassen und da wurde der Lauf veranstaltet an einem alten Baseballfeld und über so eine Panzerstraße. Also das heißt, Zuschauer konnten da so ein bisschen ausgenommen werden und für die Athleten war es halt ganz witzig, weil wie gesagt, das war der erste Lauf oder der einzigste Lauf aktuell hier in Hessen offiziell und das hat sich, glaube ich, ganz gut gemacht und die Veranstalter waren zufrieden, wie gesagt, ein guter Kumpel von mir und der die ganzen Mitläufer, die ich so gesehen und auch so ein bisschen gesprochen habe, die waren auch super begeistert. Also war just for fun und das war eigentlich eine coole Sache.
Runde Sache.
Genau. Ja, aber jetzt mal zu Greg hier. Du warst eingeladen beim Pushing Limits Podcast, habe ich letzte Woche gesehen.
Das ist richtig.
Erzähl doch mal, wie war's?
Sehr nett mit den Jungs. Um mal ganz kurz die Interna auszuquatschen. Das hat keiner von denen verraten. Ich verrate es trotzdem mal. Wir haben die ganze Episode
was?
Ja zweimal aufgenommen.
Du verrätst es. Das ist
weil,
ja
das ist halt so, wenn so Podcast-Profis untereinander kommunizieren, dann kommunizieren sie quasi nicht. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass ich wie selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass die meine Audiospur aufnehmen. Aber der Sebastian Zeller ist wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich natürlich als alter Podcaster meine Spur aufnehme. Ja, aber es hat mal meine Spur nicht. Aber ich glaube, bei Mario hat es auch nicht geklappt irgendwie. Da war auch ein Fehler. Das heißt, wir mussten dann so oder so aufnehmen. Und ich glaube, wir haben ja beide Male weit über 1,5 Stunden gequatscht. Das haben wir 2-mal gemacht. Aber ich hoffe, du hast auch gehört, man merkt dem nichts an. Und eigentlich, so wie ich es gesehen habe, gab es ganz positive Rückmeldung. Ging halt viel um meine letzte Zeit beim Joe Fiddle in der Trainingsgruppe. Es hat natürlich viel interessiert, wie es gerade Joe auch gelingt, auch eine so erfolgreiche Gruppe zusammenzuhalten. Die hat er jetzt auch, kommen wir später zu, mit dem Vincent Louis. Hat sich ja Joel wieder einen weiteren Weltmeistertitel als Trainer hinzugefügt. Und ja, gar nicht so viel. Also wer es noch nicht gehört hat, hört es euch gerne an. Und ja,
so viel. Ich fand es mega gut gemacht. Nee, also wirklich, der Nils Görke, der hatte, glaube ich, so ein bisschen die Moderation. Und die anderen Jungs, ich kenne sie ja alle, ja, der Mario hier aus dem Frankfurter Raum ist ja so ein alter Hauding, war gut gemacht, also ich fand auch diese Rubrik oder diese Situation mit drei Fragen, die jeder stellt an dich,
das ist halt das extrem Ding, ne? Gut. Im Gegensatz zu uns sind die halt vorbereitet gewesen, das ist halt, und hatten schon so Fragen vorbereitet und.
Da können wir schon mal noch was von lernen.
Ja, könnten wir schon mal was von lernen, ja.
Ein bisschen mehr Struktur würde uns auch.
Aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite.
Richtig. Wir leben von der Spontanität. Genau, deswegen würde ich einfach mal fragen, wollen wir denn mal spontan anfangen mit dem.
Ja, weil das hat jetzt auch endlich, wir müssen jetzt mal anfangen, ja. Weil eigentlich über das erste Thema, über das wir ja sprechen wollen, was wir ja im Voraus, wo wir uns schon zusammengesetzt haben jetzt über Stunden, ist ja klar, dass wir jetzt endlich mal über die Arena Games sprechen müssen. Der Super League Triathlon, das ist ja jetzt auch schon wieder vergangen, 2 Wochen, glaube ich sogar. Und das lag mir ja, als wir es geschaut haben, schon eigentlich auf der Zunge, dass wir darüber sprechen müssen. So, also,
ja.
Und jetzt ist es schon wieder so lange her, jetzt erinnert man sich ja kaum noch.
Also, habt ihr das Ganze live gesehen?
Wir haben das Ganze live angeschaut, Frauen- und Männerrennen. Den Modus, ich denke mal, wir gehen ja davon aus, dass alle, die unseren Podcast hören, eigentlich auch mit dem Wettkampf was anfangen können. Corona bedingt.
Wobei ich da aber auch schon mal einhaken muss, dass die Athleten selbst Probleme hatten, sich mit dem Modus. Also es ging ja um Triple Mix, Kurztriathlons, Triple Mix Triathlons hintereinander oder mit 2 Minuten Pause jeweils. Deshalb hake ich gleich ein, was ich lustig finde. Sogar Richard Murray musste sich die Reihenfolge der jeweiligen Disziplin auf die Hand schreiben. Also er hat von Rachel abgeguckt, die sich, klar, für das erste war Swim, Bike, Run. Okay, das ist für jeden noch klar. Aber dann haben sie sich Groß B, Groß R, Groß S, Bike, Run, Swim und dann Groß R, Groß S, Groß B. Also Run, Swim, Bike, die nächsten 2 Kurzmixes auf die Hand geschrieben mit einem fetten Edding, damit sie auch nicht durcheinander kommen. Also, weil ich frage mich dann da halt selbst auch manchmal, was ich in der Lage, wenn ich Athlet wäre, was ich machen würde. Weil ich finde, das ist schon eine Herausforderung, wenn du halt absolut im oberen Limit, in der roten Zone, dann musst du ja schon überlegen, was muss ich denn eigentlich jetzt als nächstes machen.
Wo muss ich
eigentlich hin? Muss ich jetzt ins Wasser springen oder muss ich jetzt Schuhe anziehen oder Schuhe eben auch nicht anziehen und lauter so Sachen, ja.
Das passiert, ja, also das passiert ganz schnell. Ich erinnere mich, Steffen Justus irgendwann mal Bundesliga Gladbeck, der ist dann irgendwie 50 Meter zu wenig geschwommen und ist dann oder zu spät gekommen und ist von der anderen Seite reingesprungen. Also es passiert den Besten und deswegen auch in so einem Format wie jetzt bei der Super League. Sicherlich nicht verkehrt, wenn man sich dann diese ganzen einzelnen Disziplinen nochmal fett auf die Hand schreibt.
Aber da fängst du wirklich an wie so ein Schüler, ne? Wie in der Schule. Ich brauche einen Spickzettel, und schreib's mir auf die Hand, ja.
Also, ich hab im Vorfeld so diese ganzen Teaser gesehen auf Instagram vor allem. Die machen ja da relativ viel an Werbung und Social Media Arbeit. Und Bekannte von mir haben so gemeint, ja, das ist ja sau cool. Aber wieso sind immer diese Flammen im Hintergrund? Wieso werden die ganzen Athleten mit so einem Flammen im Hintergrund dargestellt? Das ist alles so ein bisschen so, so ein bisschen Comic-mäßig, ne? Und dann habe ich so erklärt, ja, das ist halt so ein bisschen dem geschuldet, dass man das ja so als moderne Gladiatorenkämpfe darstellen möchte. Mhm. Und da müssen sich noch manche Außenstehende so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, diejenigen, die da so reingezappt haben, die fanden das, glaube ich, schon ganz cool. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, muss ich
sagen. Ja, also mit dem Grafikthema, mit dem Flammen, das fand ich jetzt auch so ein bisschen, das hatte sowas so ein bisschen 90er, weißt du? Also so, so wurden damals, oder so stelle ich mir das halt so vor, wie so Formel 1 oder irgend so ein Nesca-Rennen so in den 90ern mit Flammen und so und irgendwie, Ja, fand
ja,
ich
aber jetzt, das ist wieder so
Geschmackssache. Aber gut, das ist Geschmackssache.
Die wollen
ne?
das halt ja. so ein bisschen größer.
Über Geschmack, lässt sich nicht streiten. Ich hätte jetzt auch ein anderes Bild irgendwie gewählt. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall super interessant gemacht. Wir haben ja schon gesagt, an sich das schon ausgefallene Triple-Mix-Format, was ja die Super League macht. Und dann kommt dann noch hinzu, dass das ja eigentlich auch eine nie dagewesene Kombination vom physischen Rennen und auch vom virtuellen Rennen war. Ein Schwimmen halt im Becken, im 50-Meter-Becken. Daher auch nur 8 Starter, denn mein Mikrofon kommt um. Uiuiui. Sorry, 10 Starter, das Becken hatte 10 Bahnen. Und
stimmt, ja.
Genau. Und danach ging es halt auf die Rolle. Radfahren wurde über Swift abgespielt und Laufen ja auch über diese selbst angetriebenen oder selbst antreibbaren Laufbänder ebenso. Und um halt zum Rennen, wollen wir bei den Frauen anfangen?
Ja.
Ach ja, jetzt bei den Frauen,
ja. Ja, wir müssen, Gleichberechtigung muss man beides, ne? Um es mal ganz, wir brauchen jetzt nicht so detailliert in die Analyse gehen, was jetzt in jedem Rennen jetzt einzeln ablief oder so, aber um nur mal der Übersicht halber, Jessica Lehmann hat gewonnen vor Rachel Klammer. Die dritthöchste Punktzahl hatte dann Valerie Barthélemy aus Belgien. Und
Valerie Barthélemy.
Ja, yeah, from Belgium. Und die deutsche Beteiligung, Anne Haug, was ja auch cool ist, dass immer noch mal so Stars, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf der Distanz zu Hause sind, eingeladen werden auf den 9. Rang. Was natürlich auch irgendwo zu erwarten war. Also Anne jetzt irgendwo, die ja deren Heimat ja jetzt ja doch die Langdistanz ist und dann ein Wettkampfformat zu machen, wo es pro Etappe, ich sag mal, vielleicht 10 Minuten oder so zu Gange geht. Ja. Und das ist natürlich schon heftig.
Aber sie hat sich echt cool geschlagen. Und es war super, dass sie dabei war und dass sie sich dem so gestellt hat. Und das hat uns natürlich auch nochmal riesen Spaß auch beschert. Oder auch, ich würde sagen, auch dem ganzen Triathlon Deutschland, was wir ja heute schon ganz viel gehört haben, dass halt auch mal wieder eine Deutsche so dabei ist. Ja.
Überraschend für mich zum Mitnehmen Jessica Lehmann. Halt wirklich diese Laufstärke, die man halt immer wieder unterschätzt. Wobei kommen wir ja später noch zu Hamburg. Da war das Ganze vielleicht wieder etwas relativiert. Aber sie ist natürlich immer noch, sie ist eine Weltklasse-Athletin und super fit und auch entsprechend dünn natürlich. Aber sie ist natürlich jetzt
massiver als Anne.
Anne oder eine Cassandra Beaugrand. Da gibt es schon Unterschiede. Und gerade so im Antrieb, um dieses selbst laufende Laufband anzutreiben, denke ich mal, war das schon von Vorteil. Und das hat man auch gesehen. Also sie hat auch wirklich im Laufen so ihren Stempel aufdrücken können.
Ja, wobei man aber auch wieder sagen muss, Jonas Schomburg wurde ja auch gesagt, dass er schon wieder zu groß und zu schwer quasi, weil er sehr groß ist, ne, für das Curved irgendwo wäre. Also, ja, das muss man immer so sehen. Vor allen Dingen, es ging jetzt ja auch nicht um die reinen Zeiten. Es war ja wirklich nach Punkten. Also du hast ja immer Punkte gesammelt nach jedem einzelnen Triple Mix und die Punkte wurden am Ende addiert. Und nicht der Zeitschnellste hat demnach auch gewonnen.
Ja.
Und ich würde auch sagen, dass Jess Lehmann da schon auch taktisch ein ganz gutes Rennen gemacht hat und ihr auch bestimmte Disziplinen hintereinander, das hat ihr auch gut in die Karten gespielt, so. Auch als sehr starke Schwimmerin. So kam das für mich auch rüber.
Das ist sowieso, wenn man da ein starker Schwimmer ist und du schwimmst halt 200 Meter auf einer eigenen Bahn, komplett ohne Wasserschatten.
Ja.
Das ist natürlich das auch nochmal, das ist nochmal was ganz anderes.
Ja.
Auch wenn natürlich keine großen Abstände sind, aber du hast da eh keine großen Abstände, da geht es eben ein paar Sekunden. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass auf Swift dieser Windschattenfaktor, dieser Algorithmus ja fast härter berechnet ist, hat man das Gefühl. Auch wenn man ja mit, ich sag mal, professionellen Swiftern spricht, dass das fast härter ist als draußen in der reellen Welt. Es mussten ja auch ein Jared Murray oder ein Javi Gomez, die ja dann 4 Sekunden Rückstand hat, teilweise kurz hatten, haben das gespürt, weil die Lücke kriegst du nicht mehr zu. Wenn die Gruppe läuft, dann läuft sie dort. Das sind natürlich alles so Sachen,
würfelt
das Rennen nochmal durcheinander.
Genau, und du kannst jetzt davon, das haben wir ja spätestens auch heute gemerkt, jetzt mit Hamburg, mit der WM, du kannst von den Super League Arena Games jetzt nicht unbedingt ableiten, wer wie fit oder unfit ist. Also Fakt ist, alle, die da bei den Arena Games am Start waren oder jetzt auch bei der WM am Start waren, sind einfach phänomenal fit. Ne? Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, ja okay, innerhalb von einer Woche hat Georgia Taylor Brown jetzt nochmal mega den Sprung gemacht, ne, die bei den Arena Games jetzt Fünfte geworden ist zum Beispiel, ja, wo man so gemerkt hat, boah, ihr liegt das nicht wirklich so, dieses Virtuelle. Und als wir noch im Frühjahr oder ja, wo dann auch die Swift-Rennen dann auch unter prominenter Beteiligung von einigen Triathleten abgehalten wurden, wo auch ich noch am Start war, bin ich ja auch einmal gegen Georgia Taylor Brown angetreten und war mega stolz, dass ich sie mir vom Leib halten konnte. Sie
weggebügelt hast.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen, weggebügelt nicht. Aber daran merkt man ja einfach, dass ihr dieses Format und das Swift-Rennen nicht so liegt einfach. Ja. Ne? Es gibt immer auch Athleten, denen liegt irgendwo das besser und das. Und da kann man ja nicht sagen, jemand ist fitter oder unfitter als der andere.
Hm. Ja. Ja. Aber ich dachte kurz dazu nochmal, dass dieses Windschatten-Ding ausgeschaltet wurde für das Rennen.
Nee. Das ist die ganze Zeit auch weitergelaufen.
Komplett aktiviert. Komme ich auch später noch zu. Die Rennen, so wie sie dort gefahren wurden, sind wirklich ganz normal so, wie sie jeder auch auf Swift fahren könnte. Also genau in dem gleichen Modus, mit der gleichen Windschattenfunktion. Und die hatten ja auch jetzt keine Zeitfahrräder oder so, wenn du ein Zeitfahrrad hättest
auf Swift. Die Anne hatte ein Zeitfahrrad. Also zumindest nicht virtuell, sondern auf dem
Trainer.
Ich dachte jetzt schon. Weil das wäre, wenn du denn mich virtuell ein Zeitfahrrad hättest, dann hättest du keinen Windschatten, aber hatte sie nicht.
Das wurde ja alles so eingestellt, genau voreingestellt.
Okay. Ja.
Kurze Bemerkung gerade, wo wir bei Anne waren. Ich finde, natürlich war sie benachteiligt als Langdistanzlerin, aber du siehst allein schon in der Aufteilung der Disziplinen, wie unterschiedlich die Leistung eines Athleten sein kann in einem Triathlon, einfach schon, weil Disziplinen unterschiedlich angeordnet sind.
Ja.
Also der erste Durchgang war für Anne der schlechteste. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ob sie der letzte oder vorletzte wurde.
Ja, da war sie auf jeden Fall weit hinten.
Auf jeden Fall war es ihr schlechtester Durchgang.
Aber da war ja auch so ein richtiger Startschuss quasi oder so ein Schwimmstart. Und das kommt ja auch nochmal jemanden, der von Schwimmen kommt oder der seinen Schwimm-Background hat, ist ein Vorteil, wenn der als erstes so mit einem guten Startsprung schon mal startet. Ne?
Ja, zum einen das und das zum anderen, wenn du halt aus dem Wasser kommst und vorne dabei bist und auch über Swift dann natürlich Gruppe hast und nicht alleine hinterherfahren musst. Mhm. Und das hat es ja zum Beispiel, wenn es, gut, beim Radfahren ist es ja eine große Gruppe geblieben, aber zum Beispiel beim Laufen. Wenn sie da einfach weiter vorne dabei ist, dann siehst du einfach, du hast taktisch andere Möglichkeiten. Also einfach nur mal, wie unterschiedlich die Karriere eines Sportlers sein könnte, nehmen wir mal an, Triathlon wäre generell einfach so, weil es sich so entwickelt hat. Es ist halt immer Laufen, Radfahren, Schwimmen. So, dann würde man so ganz andere Rennen sehen. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Also ich finde, das kommt bei diesem Triple Mix immer sehr gut durch, dass man Triathlon ja eigentlich auch anders sehen kann und wie teilweise so Stärken umgedreht werden, nur weil du halt Disziplin anders anordnest.
Ja, interessantes Gedankenspiel, wenn man das weiterspinnt. Aber ich fand das Format definitiv bereichernd. Ich glaube generell, dass das sich eventuell auch für nächstes Jahr sich durchsetzt oder halt weitergeführt wird. Man hat es ja doch wirklich dann auch in einem überschaubaren Rahmen. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass das irgendwie anders aufgezogen wird, aber im Endeffekt haben sie dann ein Hallenbad und dann die Laufbänder und die Rollentrainer direkt vor Ort davor aufgebaut. Also vom Aufwand her ist es ja an sich überschaubar, wobei man sagen muss, da steckt schon Invest drin. Die haben alle die Top-Smart-Trainer, die haben alle diese Buttons an den Schwimmaufstieg gehabt. Also von der technischen Seite her war das schon extrem gut aufgezogen.
Ja, beziehungsweise, da wirst du auch wahrscheinlich gleich nochmal was zu sagen, Gregor. Ja, also man denkt so, okay, du brauchst halt eine Schwimmhalle, stellst da die Smart-Trainer hin, die Curved-Bänder, okay, und fertig ist, ne? Aber was du halt technisch dann da reinbuttern musst, damit wirklich auch ein gutes Event läuft. Und man hat, leider ist es den Frauen dann, war das von Nachteil, da hat man den Schlusssprint leider überhaupt nicht gesehen. Da hat das technisch nicht ganz so geklappt. Und auch, das ging ja dann zum Glück bei den Männern, weil bei den Frauen war man dann wirklich so, okay, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Wie sieht's denn jetzt aus? Und mittendrin waren wir auch, oder ich habe auch so da gesessen vorm Fernseher und dachte wieder so, oh, ich bin ja dann auch so jemand, ich hate ja so schnell, ne? Oder bin dann so in Rage und ärgere mich oder so.
Ein kleiner Wutbürger.
Wo man sich auch wieder echt mal sagen muss, ja, jetzt halte ich mal zurück, ne? Es wird schon alles seinen Grund haben, hat es ja auch. Aber weil die Swift-Einblendungen so super lang waren, für meinen Geschmack. Also man, gerade beim Radfahren hat man ja, oh, ich wollte dann mal eine Gesamtaufnahme. Ich wollte mal alle so sehen, wie sie wirklich auf dem Trainer dann da sitzen und quasi leiden. Ja, ich wollte leidende Frauen sehen. Und dauernd hat man nur die Swift-Einblendung und die Avatare gesehen. Das hat mich total geärgert erstmal. Aber es ist natürlich auch super klar, Swift stellt nicht die Plattform zur Verfügung, dass die da nicht gezeigt wird. Also ich denke mal schon, dass das auch vertraglich schon sehr geregelt ist, wie viel Swift-Einblendung oder vom Radfahren dann auch gezeigt werden muss. Beziehungsweise, ja. Gregor, da kannst du echt noch was zu sagen, wie viel technisches Know-how wirklich dahinter steckt.
Ja, aber ich denke mal, das liegt auch so ein bisschen an den Erfahrungswerten, die noch nicht vorhanden sind. Also du kannst ja du kannst ja trotzdem die Athleten irgendwie einblenden oder
Bild
zeigen
in Bild.
In voller Größe, genau, ein Bild in Bild, das Swift Rennen irgendwie kleinformatig, das geht schon. Ich denke mal, das ist vom Schnitt her einfach so ein bisschen, man muss halt gucken, wie der Regisseur das dann halt einfach entsprechend zusammenstellt.
Wenn wir ja da gerade beim Thema sind, also wie der Broadcast ja an sich ja auch aufgestellt wurde, das fand ich halt extrem interessant, wie dezentral über die Welt verstreut eigentlich dieser Broadcast gemacht wurde. Also du hast natürlich in Rotterdam eine lokale Kameracrew, die halt mit drei Kameras das Ganze aufnimmt, was natürlich auch eine niederländische Firma bewerkstelligt hat. Dann hattest du in Edinburgh sozusagen, da ist ja auch das Swift Center, da hast du dann ein paar Leute gehabt, die dann dafür abgestellt waren und ich sage jetzt mal von der Ferne vielleicht schauen, die Ansprechpartner waren, falls mit Swift dann da etwas nicht läuft. Du hattest in Sydney sitzend die Kommentatoren, Chris McCormack und ich weiß gar nicht, wer sein Co-Kommentator war, wie er heißt. Auf jeden Fall, die saßen in Sydney, haben live, passiert ja alles live, haben live in Sydney kommentiert. Die ganzen Einblendungen, Grafiken und so wurden in Singapur gemacht. Und alles zusammen, also die Regie, der Direkteur saß in London. Dort wurde dann quasi das Bild und Kommentation und Grafiken und sonst was, das wurde alles zusammengenommen und wurde in London zusammengesetzt und von dort aus ausgestrahlt. Und das, also wenn man das mal schon so hört, dann sieht man schon so, okay, das ist schon dezentral, das ist schon allein logistisch irgendwie organisatorisch schon eine ganz schöne Mammutaufgabe. Und ich finde, man hat es gemerkt. Die Frauen waren ja zuerst dran und genau das, was du ja gesagt hast, so, oh, warum sieht man jetzt nicht das? Und ich hätte mir gerne da eine Einblendung gesehen. Wir haben ja beobachtet, bei den Männern war das schon mal besser. Da hat es besser funktioniert. Ja. Und ich denke mal, das ist ganz klar. Dieses Event wurde auch zum allerersten Mal ja so überhaupt so durchgeführt. Zum allerersten Mal so übertragen im Livestream. Und logisch, da musste man erst mal schauen. Und jeder muss auch irgendwie auf das live schnell reagieren, was gerade passiert. Natürlich irgendwo mit einer gewissen Verzögerung, die hat man manchmal im Kommentatorenbereich etwas gemerkt. Aber trotzdem, also mit dem Wissen jetzt, dass ich weiß, okay, wie das eigentlich so, wie dezentral und weltweit, global das aufgezogen wurde, allein der Broadcast, muss ich sagen, oh, das hat schon echt gut funktioniert.
Dafür hat es wenig gehakt, ja.
Ja, also dafür hat es echt gut funktioniert, ja.
Ja, aber man merkt manchmal, wie halt der Schlusssprint auch dann von den Frauen, wenn man den dann halt gerade nicht sieht, da haben sie sich ja auch direkt dafür entschuldigt und haben gesagt, boah, das lief jetzt echt nicht gut. Dann versteht man es auch als Zuschauer so. Ja. Aber im ersten Moment denkst du so, oh Mann, warum haben sie jetzt so eine blöde Einblendung? Das gibt's ja jetzt wohl nicht.
Ja, klar, wenn man sich vorstellt, der Typ, der kommuniziert nicht miteinander, was ist denn da los? Sind's doch direkt daneben.
Ja. Aber dafür war zumindest der Zusammenschnitt im Nachgang.
Ah, den haben wir nicht gesehen.
Fand ich relativ gut. Auf YouTube kannst du das ja anschauen. Da sind, glaube ich, immer so 3-4 Minuten Männer und Frauen.
Ja.
Und das fand ich extrem gut gemacht, weil es kurzweilig war und die Höhepunkte halt gezeigt und dann auf die einzelnen Details so. Also, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir noch ein paar Sachen ein, aber die taktischen Varianten, die dann die Athleten teilweise da eingebracht haben, ne? Vor allem bei den Männern.
Ja, die Männer wieder. Also da muss man können wir gerade weitermachen. Zum Beispiel Jonas Schomburg, der alte Fuchs, ne? ohne Schuhe zu laufen und direkt.
Der Beachboy.
Das war ja schon dann erstmal die erste Überraschung. Das fand ich dann auch gut, als die Kamera so unten über an den Laufbändern vorbeiging und man sah halt, ich glaube, er war ja der Einzige. Ohne Schuhe? Ich meine schon.
Ich glaube,
Beim ersten schon.
Ja.
Und sah dann wirklich nur seine nackten Füße und dann so, boah, krass, der Schomburg hat keine Schuhe an. Ja. Ist ja dann schon irgendwie, ist ja schon cool.
Ja, einige haben sich ja angepasst. Wer den Podcast Gebunden lag hart gehört hat mit Justus Nieschlag, der hat ja gesagt, er hat sich davon wenig beeinflussen lassen. Er hat sich das für den zweiten Lauf, hat das ja sowieso geplant, weil ja da das Laufen zwischendrin ist. Das heißt, man hätte dort Schuhe an und wieder ausziehen müssen. Beim anderen ist es ja dann doch so.
Beim letzten startest du mit dem Lauf.
Das erste oder das letzte, das heißt, du sparst dir schon mal einen Wechsel. Das sind natürlich alles, solche Sachen kommen natürlich noch direkt dazu, ne? Die man sich so im Vorfeld überlegen muss.
Ja, und dann hat, da hat man, finde ich auch, es war sehr interessant, weil Richard Murray ist ja auch bekannt dafür als wirklich super starker Wechsler. Also der macht ja die Wechsel immer super schnell. Mhm. Und dann war, hat er einen Wechsel, ich glaube, wo es zum letzten Schwimmen ging. Mhm. Also beim zweiten Triple Mix, das letzte Schwimmen, oh, da war er quasi, da fing es mit Bike an, dann Run. Und dann war er eigentlich ganz gut drin so. Und dann kam halt noch die letzte und seine schwächste Disziplin, das Schwimmen. Und er hat einfach die Badekappe nicht angekriegt. Und man hat nur so gesehen, oh Gott, Rich, was machst du? Ne? Und ja, verkackt, ne? Also dann war er halt da auch irgendwo raus. Und das lag ihm, ja, dann auch nicht so wie ein normaler, reeller Triathlon.
Ist natürlich, also klar, sowas kann natürlich auch immer passieren, aber generell war es für ihn schwieriger. Richard lebt ja zum Beispiel im Schwimmen davon, dass er die richtigen Füße findet. Der ist ja auch, also der hat ja auch eine mega Intuition, was das angeht. Der ist immer an den, er ist an den richtigen Füßen.
Er
hat den Riecher, wenn halt irgendwo was reißt und kann da schnell springen und so. Das ist das, wo es ja im realen Triathlon, wo er so viel gut macht, weil eigentlich so seine pure Schwimmleistung ist im Gegensatz zu, vielleicht zu einem Jonas Schomburg oder ein Javi Gomez oder von mir aus ein Henry Skömen oder so, so viel schlechter und ist er eigentlich nicht konkurrenzfähig, aber dadurch, dass er halt, was halt diese Soft Skills so gut kann, kann er sich ja auch immer sehr oft aus der Affäre ziehen und ja.
Und das auch beim Radfahren. Das muss man halt auch sagen.
Auch beim Radfahren.
Swift war ja auch auf dem Kurs. Was kannst du da technisch machen? Nichts.
Ja. Und, und diese Sachen, die waren natürlich jetzt hier limitiert. Was Richard ja besonders gut kann, so in der realen Welt, so dieses immer zu schauen, ey, wo ist eine Lücke, wo kann ich irgendwie noch an welche Füße ranspringen, wo ist der richtige Wasserschatten, guter Wechsel. Das ist natürlich da limitiert, wenn du da 200 Meter auf der Bahn schwimmst und das ist purer. Also es kommt wirklich mehr auf die Leistung in der Einzeldisziplin an. Und das hat man auch gemerkt. Also Platz 8 von 10.
Ja, aber das war zu erwarten.
Ja.
Also ich bin schon davon ausgegangen, dass er halt einfach seine, wie du es eben genannt hast, Soft Skills so nicht in dem Maße anwenden kann, wie er es sonst kann. Und dementsprechend, ja, braucht er ja auch nicht unbedingt jetzt so enttäuscht sein. Ich denke, er hat sich da auch realistisch schon im Vorfeld eingeordnet. Beziehungsweise war auch zur Zeit, wo noch wirklich so ein Lockdown war, hat man auch schon gemerkt, dass Richard da auch nicht so wirklich Spaß an Swift und dem ganzen virtuellen Kram hatte. Also,
Wenn er eh schon so wenig trainiert, ja, wie Greg das in dem Vision Limits Coaches Corner Podcast erwähnt hat, dann ist natürlich so eine Situation nochmal ein bisschen schwieriger für ihn.
Klar.
Aber habt ihr da vielleicht eine Zeit zum Vergleich beim Schwimmen? Also, ich glaube, der Justus ist die schnellste Schwimmzeit geschwommen und wisst ihr, was der Rich geschwommen ist auf 200 Meter?
Oh, das weiß ich jetzt nicht, wie genau die Zeiten jetzt waren. Was ich auf alle Fälle mir als Notiz nochmal hingemacht habe, war Justus zweites Schwimmen, dass das unfassbar stark war. Also das ist mir so richtig, und da kam er auch so auf den letzten 50 Metern nochmal so richtig auf, und da war auch die Kameraperspektive, das war halt cool, wenn du 10 Starter hast und 10 Bahnen und kannst natürlich, du weißt ja natürlich, welcher Starter wo schwimmt. Ich habe halt auch meine Augen nur auf Justus so gehabt und es war phänomenal. Also ich bin jetzt noch, muss ich sagen, und es ist schon 2 Wochen her, ich bin so begeistert von dem zweiten Schwimmen von Justus, und dementsprechend fand ich es auch richtig cool, dass er letztendlich ja halt an alles gewonnen hat, ne? Also das ganze Super League Arena Games Format.
2:13, also im ersten Durchgang zum Beispiel ist Richard 2:13 geschwommen und ein Justus Nieschlag ist geschwommen eine 2:08.
Ja, da ging's noch.
Da ging's noch, ne?
Da war Rich noch frisch.
Aber selbst die 5 Sekunden, habe ich ja gesagt, er saß nicht in der Gruppe drin, sondern allein einsam.
Ja, das kostet, ja. Und da kannst du halt auch nicht durch gute Kurventechnik und durch einen richtig schnellen Wechsel kannst du noch an die Gruppe ransneaken, dich so. Also das hätte Rich wahrscheinlich in einem reellen Rennen dann doch vielleicht machen können. Und dann muss ich auch noch mal zu Justus sagen, weil das hat echt einfach Spaß gemacht, ne? Und wir wissen ja auch dann auch so direkt persönlich hier, dass Justus sich ja auch mit Swift und dem ganzen Rennformaten dort auch sehr auseinandergesetzt hat. Und wer Justus auch so kennt, ey, der ist halt wirklich auch jemand, der fuchst sich dann halt auch so rein, ne? Und für den zählen auch Details. Und wir hatten auch so ein paar Gespräche darüber und haben ein paar Mal telefoniert wegen Swift auch, also schon 1-2 Monate her. wo er dann auch wirklich so ganz differenzierte Fragen gestellt hat, wo ich immer so gesagt habe, oh Gott, Justus, also das weiß ich jetzt auch nicht. So, ne? Also er hat sich auch mit Swift und der Plattform, das will ich nur sagen, sehr auseinandergesetzt. Und dann war ja das letzte der Triple Mix endete ja, oder das ganze Rennen quasi endete mit dem Radfahren und mit diesem Schlusssprint dann. Also weil die sind ja dann schon als Gruppe gefahren und man hat nur gesehen, boah, jetzt kommt es halt wirklich auf den Sprint an, weil Zeiten zählen nicht, es zählen die Punkte. Und wenn du halt in dem letzten Rennen jetzt im Schlusssprint dann noch die ganzen Punkte holen kannst, dann kannst du das Ding halt gewinnen. Und da, fand ich, hat man unglaublich gesehen, was er allein, gut, er hat auch eine hohe Leistung, die er aufs Pedal bringen kann, von reinen richtigen Sprintwatts, was sich jetzt auch wieder am Wochenende gezeigt hat, finde ich.
Ja.
Und dann hat er das aber auch taktisch richtig gut gemacht. Also den Schlusssprint hat er genau zur richtigen Zeit lanciert, ist auch lang genug im Windschatten geblieben. Und da hat man schon den Unterschied zwischen Justus und Jonas Schomburg gesehen. Wobei ja Jonas Schomburg auch super stark war. Und das tat er mir dann schon leid, dass er dann Fünfter letztendlich geworden ist. Aber der hat es halt leider echt in dem Schlusssprint verkackt. Und Justus hat es halt richtig gut umgesetzt, taktisch, und auch, er hat halt auch einfach, ja, die Kraft, ne?
Ja. Und ich denke mal, die Vorbereitungen dahingehend waren auch richtig gut bei ihm, was das Rennen angeht. Ich denke nämlich, dass zum Beispiel so ein Jonathan Brownlee, der hatte, glaube ich, die schnellste Radzeit insgesamt. So wurde es zumindest auf der Super League mit dem Recap gezeigt. Und ich glaube, dem war das vermutlich, ist nur eine Behauptung von mir, das sah dem eigentlich, der hat da Bock drauf gehabt, das zu machen, aber ich glaube, der hat sich da jetzt nicht irgendwie
vorbereitet,
damit auseinandergesetzt, und ich denke mal, dass so ein Schlusssprint oder so ein Finish mit dem Radfahren halt auch dahingehend auch dem Justus dann liegt. Ich denke mal, wäre das mit dem Lauf oder so erfolgt, dann hätte wahrscheinlich.
Wäre es schon wieder anders gewesen, ja.
Anderer Athlet vielleicht da ein bisschen die Nase vorne gehabt.
Aber da sieht man wieder, wie es zählt, ne? Mit welcher Disziplin du startest und endest.
Ja.
Und gerade halt Justus mit seiner wirklichen Schwimm- und Radstärke, sonst auch Laufstärke, aber er war ja jetzt auch eine Zeit dann doch verletzt und hat ein paar Probleme gehabt.
Genau.
Und da kam ihm das jetzt schon sehr gelegen. Wer mich aber auch echt beeindruckt hat und womit ich auch nicht gerechnet hätte, wäre Javi. Also an drei. Gut, über Vasco Villaza müssen wir dann gleich auch nochmal sprechen.
Ja, das können wir Richtung Hamburg machen.
Das,
ne? Also
Hamburg
das mal generell, wir haben ja die Ergebnisse gar nicht genannt bisher.
Ja gut, das weiß eigentlich jeder Hörer so. Ja.
Justus hat gewonnen vor Vasco Villaza und Javi Gomez auf drei. Das einfach nur mal so als genau.
Ja, aber wer hätte mit Javi Gomez auf drei gerechnet. Und Raffi ist halt jetzt auch, ist immer blöd, es ist jetzt eigentlich auch nicht gerechtfertigt, was ich denke, aber Raffi ist auch irgendwie für mich ein Old Veteran, ne? Also er ist eher so aber er ist eher mehr so der Longo, jetzt in Richtung so, man schiebt ihn auf so eine Schiene wie so Anne Haug.
Ja.
Also er ist besser bei so langen.
Aber
so
er macht ja schon wieder Olympia. Ja. Er ist eigentlich schon wieder voll auf der Olympiaschiene.
Und das ist ja unfassbar. Einfach.
Und ich glaube, dass seine Laufform auch echt gut ist. Ja. Der hatte auch da in dem ganzen Event die schnellste Laufzeit von der Performance.
Ja.
Der war schon immer so dieses Ultra-Übertalent in allem, aber das Laufen ist nochmal, glaube ich, ganz speziell bei ihm. Das liegt ihm halt da.
Ja, und das hat er jetzt auch wieder gestern gezeigt. Es war ja auch jetzt noch parallel zu Hamburg ein französischer Grand Prix. Der war ja schon vor einer Woche, war auch schon French Grand Prix. Und jetzt war gestern auch nochmal. Deshalb war auch Gomez, der stand ja auch nicht auf der Startliste. Also für den hat Hamburg auch so ein bisschen überrascht, dass das jetzt eine WM ist. Aber der hat ja gestern den französischen Grand Prix auch gewonnen. Also,
klar, natürlich.
Zeigt also, halt, klar.
Ich meine, bevor wir nach Hamburg kommen, aber kurz um das von den Top 15 waren die Top 10 in Hamburg und natürlich ist, also wer bleibt denn da übrig, um einen Javi Gomez zu schlagen? Das ist ja dann irgendwie.
Ja, ist auch, aber er hat es halt auch einfach so überall drauf. Ja.
Nee, aber trotzdem, also es hat, ich denke mal, der dritte Platz war da auch stark auf jeden Fall vom Gomez zu sehen. In Rotterdam.
Und ganz kurz nochmal, allein, dass er da auch immer noch so Bock drauf hat, ne? Also weil, wenn man immer so alte Recaps sieht, also jetzt kam ja, jetzt muss ich wieder erwähnen, mit Hamburg kam ja immer wieder auf 2007, Daniel Unger wird Weltmeister. Und gegen wen gewinnt er im Schlusssprint? Javi Gomez. Also ich finde das immer unglaublich, das ist 13 Jahre mittlerweile her und Javi hätte auch jetzt eigentlich gestern wieder um den Weltmeistertitel sprinten können, wenn er auf der Startlinie gewesen wäre. Ne? Also das darf man halt bei allem nicht vergessen. Und jetzt haben wir so ein ganz neues Format mit Super League. Jetzt haben wir noch neueres Format mit diesen Arena Games und diesem Anteil auch noch an virtuellen Komponenten. Und auch Javier ist auch da dabei. Also hat dazu Bock und dann macht er auch noch ein Podium. Also es wird immer wieder, ja, unfassbar. Ja,
also resümierend auf jeden Fall, ich fand es ein cooles Format und ich, wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass es auch zukünftig da irgendwie in irgendeiner Form ausgetragen wird. Aus Sicherheitsgründen ist es, glaube ich, ganz gut zu handeln. Klar, es nimmt natürlich so diese spezielle Real-Life-Renndynamik, aber es ist einfach ein anderes Rennen. Aber ich finde es eigentlich da spannend gemacht und auch so in der, ja, in der Übertragung gut gelöst und wenn dann Erfahrungswerte da sind, dann kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass sich das auch wiederholt.
Ja.
Genau.
Okay, machen wir einen Haken.
Machen wir einen Haken. Ich weiß nicht, ich hatte zwei interessante Gedanken, obwohl wir eigentlich schon viel zu lange uns mit dem Thema aufhalten, aber was ich von der technischen Komponente her halt interessant fand, da gibt es ja auch, ich habe ein Video gesehen, wo auch gerade so die technische Komponente so ein bisschen beleuchtet wurde und so Backstage, was eigentlich so ablief, um dieses Event zu machen. Jetzt mal so ein bisschen nerdig. Diese Rennen, die ja auch.
Tech Greg
kommt. Nein, jetzt. Also diese Rennen, die ja per Radfahren und beim Laufen ja gestartet wurden, das war auch für die Veranstalter eigentlich so der größte Albtraum, dass dort etwas schief geht, denn wer schon mal ein Swift-Rennen gemacht ist, kann ja jeder machen, der weiß ja, man steht ja an diesem Banner und wenn das Banner losgeht, dann also auf die programmierte Zeit, wenn 16 Uhr Start sein soll, dann ist das Banner weg und man kann losfahren.
Kann die Startbox verlassen quasi.
Die Rennen waren natürlich alle so getimed, dass zum Beispiel, wenn die Athleten schwimmen, bevor die aus dem Wasser sind, ist das Radrennen zum Beispiel schon gestartet. Und die Athleten,
damit sie direkt losfahren können.
Genau, damit die entsprechend, wie sie aus dem Wasser kommen, losfahren können. Beim Laufen genauso. Das ist natürlich an sich für ein Event nicht so das Problem. Das Problem ist, dass sie ja drei kleine Triathlon-Wettkämpfe hintereinander haben. Und wenn du da das Problem hast, du kannst nämlich, und das war ihre größte Sorge, du kannst an diesem Start, du kannst nicht auf den Knopf drücken und dann irgendwie das Rennen löschen oder so.
Und einfach sagen, diese 5 Minuten Zeiten, später starten oder
genau,
so.
Genau, diese geht Zeiten nicht. Sind ja. da festgesetzt. Ja. Und das war so deren größte Sorge, wenn da irgendwie was Größeres dazwischen kommt und die müssen den Ablauf ändern, dass denn, ja, gerade in einer Live-Situation, denn natürlich erstmal ja der Hase gelaufen ist und man erstmal gucken muss, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Also das sind so Sachen.
Gegessen.
Und es war ja enger Zeitplan, also Pause mal so von 2,5 Minuten, also es war ja wirklich alles getaktet. Also da ich mir dachte, wow, dafür ist es der Wettkampf richtig smooth hintereinander weggelaufen, da ist ja wirklich kaum was schiefgegangen.
Boah, da könnte ich aber echt auch nicht hinter den Kulissen hocken. Wenn man wüsste, wenn jetzt irgendwas auch nur, wenn das Internet nur 3 Minuten hängt oder sowas, dann sind wir raus, ne?
Und die zweite Sache ist natürlich, obwohl es da wohl, also es gab wenig Probleme, man hat vorher mal mit Age-Groupern getestet und auch da gab es wenig Probleme, aber die größte Sorge war, wenn auch etwas ausfällt, du hast ja 10 Tax-Geräte und auch 10 solche Laufbänder. Die Laufbänder waren auch nochmal zusätzlich, weil die waren halt auch nicht ganz so akkurat, man hat die nochmal mit einem zusätzlichen Sensor ausgestattet, dieser Sensor hat dann die wirkliche, tatsächliche Umlaufgeschwindigkeit gemessen und hat das dann an das iPad weiter übermittelt. Um es halt wirklich so fair wie möglich zu machen, da diese Laufbänder anscheinend von der Genauigkeit nicht so gut sind.
Ja, das ist überall so. Also du hast auch 2 Laufbänder vom gleichen Fabrikat, stellst du nebeneinander. Wenn die schon ein unterschiedliches Baujahr haben, das eine kommt von 2015 und das andere von 2016, dann kann das auch schon einen erheblichen Unterschied ausmachen, ne?
Auf jeden Fall, genau. Wurde da halt auch wieder investiert, um das halt möglichst genau zu machen. Und das ist auch das Problem. Da war, wenn halt mal irgendetwas ausfällt oder so und man möchte wieder koppeln, du hast da 16 Geräte und 16 Bluetooth-Connections. Und dann ist es auch sehr oft, auch beim Aufbauen ist es oft passiert, dass natürlich das eine Gerät sich mit einem anderen iPad verbindet und so und nicht mit dem, das eigentlich machen sollte. Das sind alles so Sachen, das fand ich interessant, weil man denkt da gar nicht so dran. Und es ist auch dementsprechend so glatt gelaufen, aber ja.
Na gut, aber da sieht man auch mal, was da halt auch dahinter steht. Und die haben ja auch, die stecken da halt auch enorm viel Geld rein. Das geht nicht, dass du einfach sagst, du stellst 5 Rollen hin und 5 Laufbänder und gut ist.
War's das,
also es muss sich halt auch jemand wirklich mit diesen ganzen technischen Aspekten sehr, sehr gut auskennen und die ganzen Verschaltungen auch richtig machen. Also wir sehen ja schon hier, wenn wir auf Swift ein Rennen fahren und parallel du swiftest noch oder sowas und wir beide haben unsere AirPods drin, allein da haben wir schon Bluetooth-Probleme ohne Ende.
Ja, genau.
Also das muss man sich halt dann ja immer mal wieder auch vor Augen halten.
Zur Gemüte führen, ja. Genau, aber jetzt wirklich ein Deckel drauf.
Ja.
Ja.
Tschüss, Super League. Komm bald wieder.
Ja, dann wechseln wir ja von den virtuellen Rennen oder halb virtuellen Rennen zu den richtigen Rennen oder zumindest den realen Rennen. Am Wochenende waren ja jetzt doch zahlreiche Events, vor allem auf der 70.3-Distanz.
Ja.
Ging es heiß her. Da waren jetzt, glaube ich, insgesamt Tallinn, Polen und Le Sable in Frankreich am Start. Ja. Und das jeweils, glaube ich, Podersdorf über noch. Die Mittel- und die Langdistanz auch noch.
Ja.
Also ein ganzes Wochenende an Wettkämpfen. Was für mich eigentlich ganz interessant war oder cool war, weil man doch dann wieder man kennt ja das aus dem Sommer, dieses Rennfeeling wieder hat. Man fiebert da so ein bisschen mit. Also mich persönlich hat so ein bisschen gefuchst, weil ich habe eigentlich, ich bin ja immer Fan von vielen Rennen. Ich bin ja auch eigentlich Langdistanz, aber 70.3 ist so eigentlich so meine Lieblingsdisziplin. Und da siehst du dann die Rennen, denkst du, hätte doch gemeldet, so im Endeffekt. Und dann siehst du, die Strecken waren auch recht gut konzipiert und auch scheinbar organisatorisch. Meine Sorge war halt das mit der Hygienemaßnahmen, aber dahingehend habe ich da nur den Hinweis bekommen von den Leuten aus Tallinn, dass die ja im Prinzip vorm Rennen daheim einen Corona-Test machen mussten, der negativ sein sollte und direkt nach Ankunft einen Corona-Test, der dann negativ ausfallen sollte und diese beiden Tests dann halt zum Check-in mitbringen sollten. Das war dann für einige ein bisschen zeitliches Problem auch, es war dann recht stressig, weil die dann doch recht spät diese Regelung irgendwie anscheinend rausgegeben haben. Aber mit dieser Regelung haben sie es eigentlich ganz gut gelöst, dort in Tallinn zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen beiden Rennen war. So war das eigentlich doch eine relativ, in Anführungszeichen, safe Nummer, würde ich mal fast behaupten. Und eigentlich auch gut gelöst. Aber klar, du musst erstmal nach Tallinn anreisen, in Flieger und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so ganz cool manchmal, je nachdem, wie es war. Manche sind, glaube ich, auch mit dem Auto hochgefahren, aber muss man wollen. Und prinzipiell zu den Rennen, das kann ich meine Expertise rausgeben.
Hau mal raus.
Die drei Rennen, also auf der Ironman, aus der Ironman-Rennserie waren alle wirklich total unterschiedlich.
Ja.
Man hat gesehen, dass das Rennen in Le Sable in Frankreich am größten war von der Anzahl der Teilnehmer.
Ja, und von den Profis,
war
ne?
relativ hoch.
Von den
beim Profis, also bei den Amateuren habe ich es ehrlich gesagt
kein
nicht
Überblick.
Reingeschaut, aber genau, aber du hast gesehen, da waren bei den Männern irgendwie knapp über 30 Leute am Start, bei den Frauen immerhin 15 Leute. Mhm. Das war dann in Tallinn dann deutlich reduzierter und ich nehme an, das hängt halt auch mit der Anreise zusammen und mit den Beschränkungen und klar, je nachdem aus welchem Land du kommst und ob da irgendwie eine
Reisewarnung
Corona-Warnung da ausgelegt wird und du musst in die Quarantäne oder nicht, war das glaube ich für einige auch ein Hindernis oder du bist so ein Heimscheißer wie ich und sagst, nee, das tust du nicht an, weil du es nicht einschätzen kannst, aber prinzipiell war das glaube ich trotzdem ein erfolgreiches Wochenende, was so diese Durchführung angeht, der Testlauf quasi und unabhängig davon, wie sich das jetzt nächstes Jahr entwickelt, glaube ich, ist es konzeptionell ganz gut gelungen, würde ich mal behaupten, ohne jetzt vor Ort gewesen zu sein. Aus deutscher Sicht war es auch erfolgreich. Also bei den Männern, jetzt habe ich es hier, geht die App an? Ich schaue einen Moment, gleich. Genau, bei den Männern, Tallinn, gab es...
Kannst du die Ergebnisse nicht aus dem Kopf?
Nein, natürlich
nicht. Schlecht vorbereitet.
Also kein wahrer
Triathlon-Fan. Nein, so gut bin ich nicht. Also... Daniel Beckegaard aus Dänemark hat gewonnen, relativ souverän mit 1 Minute 45 Vorsprung vor Sebastian Kienle und Andreas Dreiz, also zwei Deutsche auf dem Podium. Henrik Gösch,
der Finne,
war Vierter,
ja.
Genau, auch ITU-Athlet eigentlich und der Nils Frommholt wurde Fünfter, gefolgt von Alex Schilling auf Sechs. Der wirklich gut gelaufen ist, der Alex. Und
ja, voll, habe ich auch gedacht. Und der Frederik Hennes noch besser sogar, ne?
Frederik Hennes, sein Ironman 70.3 Debüt, wirklich erfolgreich mit Platz 7, Chapeau, das hat er wirklich gut gemacht. Ist ja ein ganz junger Athlet, wohnt ja auch in Freiburg und ist so in der Trainingsgruppe von Wolfram Bott, glaube ich.
Und beste Laufzeit, Horst, sorry, wenn ich, oder wolltest du das klar noch sagen? Also es war die schnellste Laufzeit
1:13. 27, ja, also ja, super gelaufen. Also ich denke mal, der hat es relativ gut unter Kontrolle gehabt und sich gut eingenordet, was das Pacing angeht. Daher super Ergebnis. Und hier noch ein weiterer Deutscher auf Platz 9 mit Marc Unger, alter Bekannter. Wobei da schon so deutlich der Rückstand war mit 12 Minuten. Aber trotzdem, Top 10 ist immer gut. Wer nicht kommt, der kann nichts gewinnen, sage ich immer mal. Und bei den Mädels sage ich schon, bei den Frauen, Entschuldigung, muss ja,
ja bitte,
da korrekt sein. Genau, Katharina Grohmann auf 5 gewonnen hat, Name kenne ich gar nicht. Katharina Matthews aus England.
Katharina Matthews, ja, kenne ich auch nicht.
Kenne ich auch nicht.
Sagt ihr das was? Nee.
Da müssen wir alle drei passen.
Die Maya Stage Nielsen war zweite mit, na, schon 5 Minuten Rückstand. Ja. Und, ach ja, das war interessant. Das waren im Endeffekt nur 8 Finisherinnen im Ziel und Maren Hufer auf 8, jedoch mit 57 Minuten Rückstand. Und ich habe mir da nochmal die Laufzeit angeschaut. Vielleicht war da irgendwas.
Ja, die hat eine Hamstring, die hat eine Hamstring-Verletzung. Also die konnte eigentlich gar nicht laufen. Das ist dann direkt auch wieder aufgebrochen und gleich zu Beginn. Also die ist quasi so ins Ziel gehumpelt, dass die überhaupt noch gefinisht hat, ja.
Ja, okay, ja, klar, ne, das ist ja gut zu wissen, aber man sieht da die 8 Frauen ins Finish, bei den Männern war es doch ein bisschen mehr, wobei, wie gesagt, in Frankreich war das Ganze deutlich kompakter, auch innerhalb der Zeitabstände, und da hat gewonnen Ruddy van Berg aus den USA, der ja letztes Jahr bei der 70.3 WM aufs Podium gestürmt ist und wirklich ein absolut
starker
junger Athlet ist. Ja, ja, nicht nur Läufer, der fährt
komplett
auch extrem gut Rad. Der ist jetzt genau, in dem Rennen natürlich super.
Doch, finde ich schon. Ja. Und was er jetzt auch wieder gezeigt hat, also man kann ja immer vergleichen, 1:11:58. Der Kostis als 2 und Hemmerich, da hat er schon, auf dem Hemmerich hat er 2,5 Minuten. Das ist schon nicht schlecht.
Ja. Genau, Frederik van Lierde so als prominenten Namen auf 9, David McNamee auf, sehe ich gerade, auf 6, aber schon mit 5 bis 7 Minuten Rückstand. Mm. Und man sieht hier, Bart Anouz ist schon gar nicht mehr in den Top 10.
Den siehst du, den musst du weiterblättern, genau.
Ja, auf Platz 17. Und naja, die hinteren Plätze möchte ich jetzt nicht nennen, aber alle, man sieht halt schon, die Leute haben Lust zu racen. Aber die Abstände sind dann schon signifikant, was so ein bisschen auch so generell auf die Fitness oder auf die Form hindeutet. Und klar, wenn du in Belgien wohnst, die konnten relativ lang nicht schwimmen. Und
der arme Pfannendrische, das hat man gesehen. Der war auch vorher schon nicht so der starke Schwimmer, der hat es jetzt auch nicht
so gut gemacht. Absolut. Ja, und bei den Frauen keine deutsche Beteiligung, soweit ich sehe, gewonnen hat. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Ich hatte ja nur Latein in der Schule. Justine Mathieu.
Mhm. Klingt gut, richtig? Ja.
Genau, danke. Alexandre Trondur aus Belgien, zweite ist bekannt, aber eher auf der Langdistanz. Aber den Rest, Manon Genet kennt man, die hat Nizza gewonnen, ist auch auf der Langdistanz eher. Das sind eigentlich alles Einheimische, die vor Ort waren. Wie gesagt, das Feld war dort deutlich dichter. Innerhalb der Platzierung war es dann aber doch dann auch mit großen Unterschieden versehen. Und dann war im Endeffekt noch das dritte 70.3-Rennen, machen wir es jetzt mal ganz schnell, in Polen. Und Patrick Lange aus deutscher Sicht erreicht das Podium mit einem starken Lauf. Ich glaube, der ist von hinten nach vorne gelaufen. Mit der
von 9 noch auf 3 ist er gelaufen.
Ja, stimmt. Nicht mit der schnellsten, aber mit der einer schnellen Laufzeit 1:11:08, Entschuldigung. Doch, die schnellste Laufzeit. Mhm. Ja. Und gewonnen hat hier, der ist ein junger Athlet, den kenne ich auch noch, Magnus Ditlev aus Dänemark. Der ist so in der Trainingsgruppe in Kopenhagen auch ein ehemaliger Profi. Ich komme jetzt nicht drauf, egal.
Rasmus Henning?
Thomas. Nee. Der Rasmus Coach, glaube ich, dahin geht nicht. Aber ist egal. Zu erwähnen ist Jan Strandmann. Guter Nachwuchsathlet auf Platz 5 und Flo Angert auf Platz 7, der lag zeitweise wirklich, glaube ich, echt ganz, ganz vorne, zumindest auf Platz 2, relativ lang nach dem Radfahren, so wie ich das so mitverfolgt habe aus dem Augenwinkel, aber hat es dann, glaube ich, beim Laufen, man sieht es an der Laufzeit, hat er ein bisschen federn lassen müssen, Aber wie gesagt, man weiß halt nicht so genau, das ist das erste Rennen für die meisten und vielleicht auch das letzte dieses Jahr. Und deswegen darf man diese ganzen Platzierungen auch nicht überbewerten. Und ich denke mal, die meisten sind froh, dass sie überhaupt irgendwas machen können. Rudi Wild auf 8, Giuliano Molinari auf 9. Und hier, Patrick Balke. Greg, sagt dir das noch was? Nee, Philipp Balke.
Philipp
Balke, ja.
Ja, klar.
Ach, der ist doch ein Kurzdistanzler gewesen. Hat doch aufgehört eigentlich.
Ja, der hat schon vor 100 Jahren aufgehört. Also wirklich. Ah. Also,
na, scheinbar nicht, ne?
Aber was ist er gewonnen?
Zehnter, Top Ten. Ja. Zehnter. Und also von den Zeiten her, da muss ja, ich aber auch anstrengen. Dass,
damals ein guter Schwimmer, immer noch? Auch ein guter Radfahrer und Laufen natürlich seine Schwäche. Also für ihn war eigentlich ziemlich klar. Also kurz, also muss man, also nach Juniorenzeit war Schluss eigentlich, muss man sagen. Also es war jetzt nicht, er hat jetzt keine wirkliche Karriere oder so da gehabt.
Ja, aber guck mal, und der ist mit Flo aus dem Wasser gekommen.
Ja.
Also Flo
Angert. Schwimmerisch war er schon echt immer richtig schon gut dabei.
Ein starker Schwimmer. Deshalb war es auch, was ich bei Insta bei Flo nur gelesen habe, es interessiert mich ja auch persönlich sehr und ich fieber da ja auch immer mit. Sowohl mit ihm als auch mit seiner Freundin, meinte, ja, er weiß gar nicht, ob er sich freuen soll oder enttäuscht sein soll. So, es war so ein Average Day, halt nichts Besonderes. Ne? Also beim Schwimmen hat er jetzt nicht seine Stärken groß ausspielen können. Vorne groß vom Rad gestiegen ist er auch nicht. Und dass er am Ende natürlich dann gegen Leute wie zum Beispiel Patrick federn lassen muss, ist ja eigentlich klar. Mhm. Ja, dass da noch ein bisschen was zu holen ist.
Im Laufen vielleicht, ja. Aber beim Flo ist es oft so, entweder kommt er weg beim Schwimmen, dann kann er seine Stärke ausspielen oder er ist halt mitten im ersten drin. Pack und dann schwimmen alle mit, klar. Und dann, also er hat da nicht so diese Überschwimmerfähigkeiten wie Lukas Schwoit, der da wirklich aus dem Top-Schwimmniveau kommt, um da rauszuschwimmen. Aber wie auch immer, bei den Frauen war die Carol Lehrrieder auf 2, auch wieder ein deutsches Podiumsergebnis.
Ihr erstes Podium von Carol Lehrrieder.
Herzlichen Glückwunsch, war super. Ja. Katrina Morrison rundet das Ganze ab auf Platz 3. Und ja, ich glaube, es war ein Start-Ziel-Sieg für die Lisa. War irgendwie auch klar. Ich meine, wer nicht sie, wer dann? Das war irgendwie abzusehen. Und ja, in Polen. Auch hier leider nur, was heißt leider, aber im Endeffekt waren dann doch 8 Frauen im Ziel und hinten raus werden die Abstände doch relativ groß. Mhm. Aber gut, man muss ja froh sein, dass dann überhaupt sowas durchgeführt werden kann.
Ja. Noch mal ganz kurz zu Lisa Norden, weil ich auch als begeisterte Radfahrerin, ich habe sie jetzt noch im Fernsehen geschaut bei der Europameisterschaft der Spezialistinnen im Radfahren. Also die ist ja auch noch die EM gefahren, Einzelzeitfahren. Ich weiß nicht, was sie geworden ist, aber das war vor 2 Wochen noch. Da ist sie halt nur auf dem Rad unterwegs gewesen und hat sich da auch echt gut noch geschlagen. Und jetzt dann doch wieder auch im Triathlon so, hat mich jetzt auch beeindruckt. Also hat mich jetzt auch gefreut, diesen Start-Ziel-Sieg da zu sehen.
Ja, klar, ich meine, die nimmt wahrscheinlich alles mit, was sie mitnehmen kann. Ist ja auch logisch. Ist ja auch in der Trainingsgruppe von Philipp Seib und war jetzt auch in Deutschland zum Trainieren mit der Laura Philipp und auch mit der Caro, glaube ich, wo die, glaube ich, nicht in der Trainingsgruppe ist. Wie auch immer, man merkt schon, die Leute jetzt, man merkt, der Herbst kommt und es gibt nur noch wenige Rennen und die nimmt man halt mit und dann macht man vielleicht auch mal so ein Radrennen auf Europaniveau, das ist ungewöhnlich. Also aus deutscher Sicht wäre das, glaube ich, nicht vorstellbar, aber.
Ja, oder du musst dich erstmal auch mal qualifizieren, da kann ja auch nicht jeder kommen und jetzt einfach mitfahren.
Klar. Aber gut, so viel dazu. Dann war ja noch Podersdorf Triathlon. Ich glaube, Frederik Funk hat die Mitteldistanz gewonnen, wenn ich so grob mitbekommen habe. Bei der Langdistanz hat Michi Weiß die Langdistanz gewonnen. Prinzipiell muss man sagen, Podersdorf.
Irren schnellen Zeit, ne?
Ist, ja, aber das Ding, ich meine, die schwimmen halt, wenn dann halt Leute, Athleten halt dann so schnell schwimmen, die dann normalerweise irgendwie 5 bis 10 Minuten langsamer schwimmen, weißt du halt, das Ding ist halt so flach, die rennen halt da einen halben Kilometer aus dem Wasser raus, also das,
daher kommt
ist natürlich, also Podersdorf ist bekannt, dass das Wasser ultra flach ist, also ich habe da so ein Video auch gesehen, die rennen da echt minutenlang nicht, aber das ist schon sehr, sehr lang und
sollte ich
aber
mal
das Rennen ist trotzdem schnell, auch beim Radfahren,
Da möchte ich bitte noch der Vollständigkeit halber, weil wir jetzt eh schon so sind, auch die Verena Walter nochmal erwähnen, Die,
ach, stimmt.
Die ist, hat das Ding gewonnen, die Langdistanz, ist 23. Gesamt geworden. Und die hat eine neue Bestzeit aufgestellt, eine persönliche. Und die ist mit einer 8,49 ins Ziel gekommen. Okay. Also für eine Frau Sub 9 ist immer wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. Chapeau, geil, ja.
Ja, ja, okay, super. Ja, so viel zu der Langdistanz- bzw. Mitteldistanz-Szene.
So, jetzt kommen wir mal zu den interessanten Rennen.
Ist ja, hast du jetzt gesagt.
Ja, ich will mal wieder Werbung für uns machen, weil, ja, wir, weißt du, man kann eh nicht verlieren, nicht noch mehr. Weil immer heißt, es kommen ja immer viele Kritiker oder irgendwie sowas, ihr habt das nicht erwähnt und das nicht gesagt. Und da, ja, manche Sachen, ist halt, da muss man halt echt sagen, ist Kurzdistanz halt einfach geil. Aber das war natürlich jetzt eben nicht ernst gemeint. Aber
man kann eh nicht alles erwähnen, weil Hamburg sollte ja eigentlich unser Hauptthema sein, aber wir haben jetzt schon eine Stunde.
Ja gut, dann können wir jetzt ja
wieder rennen.
Können wir jetzt ja loslegen. Ne?
Okay, also Eingangsfrage an euch. Wann stand fest, dass Hamburg Weltmeisterschaftsaustragungsort wird?
Gute Frage, weil
zu kurz
genau davor. Mit diesem Thema wollte ich eigentlich anfangen. Das ist auch ein perfektes Einladungsthema für Hamburg. Boah, haben wir jetzt ja auch privat viel drüber geredet, ne? Also wir haben es erfahren 2 Wochen vorher über Social Media, über die Meldung. Und ich dachte ja eigentlich, oder ich denke halt immer wieder in diesen Momenten, puh, das ist aber eine knappe Entscheidung, aber die Athleten, die werden es ja bestimmt schon seit Monaten wissen.
Hoffentlich denkt
so,
man das.
Also davon geht man ja irgendwie immer aus. Ja. Und man ist dann echt so ein bisschen, ja, schon schockiert, dass das nicht so ist. Dass es Athleten...
Dass es keiner wusste
vorher. Ja, teilweise wirklich, also das haben sie auch gesagt, anderthalb Wochen vorher erfährst du, das ist eine WM. Also in der Situation, wie sie jetzt ist, und man muss ja wirklich sagen, wir haben privat diskutiert über das Pro und Contra.
Wir sind auch zu keiner Entscheidung gekommen.
Man kommt jetzt zu keiner Entscheidung. Man kann, also ich kann die sportpolitische Sicht eventuell nachvollziehen, gerade in der Situation, wie sie jetzt ist. Man muss auch das Rennen irgendwie umverlegen. Es kommt organisatorisch noch ein Riesenwust obendrauf. Vielleicht war ja die Entscheidung, das noch zu einer WM zu machen, ein entscheidender Faktor, um dieses Rennen überhaupt durchführen zu können. Dass man sagt, ja, okay, das, also wenn es die Wertigkeit einer Weltmeisterschaft hat, dann tun wir uns das nochmal an, sperren den Stadtpark ab, machen nochmal diese Media Coverage.
Ja, oder allein, dass alle auch Athleten dann kommen. Viele, denke ich auch, Nationen sagen dann, okay, du willst für ein quasi Weltcup-Rennen oder ein WTS-Rennen, wo es dieses Jahr auch gar keine Serie gibt, willst du nach Deutschland? Wenn du, weiß ich, jetzt Brasilianer bist oder viele sind ja von weiter her oder müssen fliegen oder sowas. Da kannst du natürlich ganz anders argumentieren, wenn du sagst, es ist jetzt eine WM. Und auch, das haben wir auch festgestellt, klar, es fand jetzt nicht wie gewohnt mit Poststraße und mitten in Hamburg statt, sondern halt im Stadtpark. Ja. Aber wer schon mal in Hamburg war und generell eine Großstadt, ein Stadtpark ist halt auch schon wichtig. Also wenn du einen ganzen Tag einen Stadtpark sperrst für die allgemeine Bevölkerung, die teilweise auch eng gedrängt in einem Ballungsgebiet wie Hamburg wohnt, die wollen ja auch raus und wollen auch den Stadtpark nutzen. Und es ist halt doch noch gutes Wetter, halbwegs. Und in Hamburg, der Stadtpark, der ist ja voll an Wochenenden. Da wird gegrillt, da wird Fußball gespielt, die ganzen Wiesen sind da voll, da laufen Leute. Da kannst du ja nicht sagen, so, und jetzt machen wir da irgend so ein kleines, in Anführungszeichen, kleines Weltcuprennen und sperren das mal für alles, ne? Ja, da kann man natürlich dann wahrscheinlich doch anders auch argumentieren, wenn man sagt, es ist eine WM.
Genau. Ob das jetzt der Auslöser war, ich vermute nicht.
Naja, unter anderem. Ich denke, das ist schon multifaktoriell.
Also ob jetzt der Status der WM Hamburg gerettet hat, das glaube ich jetzt nicht. So. Aber wer weiß, wir stecken ja nicht da drin. Auf jeden Fall, also von der anderen Seite muss man echt sagen, also eine Weltmeisterschaft durchzuführen, zu der nicht alle Nationen, auch wenn die meisten anreisen konnten, aber Nationen mit durchaus Weltmeisterschaftsfavoriten, also ein Jacob Burfis oder ein Hayden Wild, also ganz klar sind das Podiumskandidaten, die einfach nicht einreisen dürfen. Das ist das eine. Dann hast du zum Beispiel Kanada durfte auch nicht einreisen. Eine Flora Duffy hat so aus dem Nähkästchen mal geplaudert, wie es für sie läuft. Also du hast eine Einreise, irgendwie wurde es mit einem Bus erstmal in ein Stadion, wurde irgendwie gesammelt, dann sind die erstmal nach Istanbul geflogen, hatten dort einen ewig langen Aufenthalt von 7 Stunden, bis es daher weiterging. Von dort ging es nach Spanien, da musste sie über mehrere Tage bleiben und von dann nach Deutschland. Also was die Athleten teilweise dann finanziell und organisatorisch und also überhaupt erstmal in die Hand nehmen müssen an Aufwand, um da hinzukommen. Das ist, da kann man ja, wenn man ja auch gerade jetzt vielleicht europäische oder sogar die Deutschen nimmt, teilweise setzen sich für 2 Stunden ins Auto und sind da. Ja. Das ist natürlich auch schon irgendwo eine Ungleichbehandlung in dem Fall. Dann ist die Trainingssituation über unterschiedlich gewesen. Also du hast halt Nationen, da hat es halt sehr gut geklappt. Da ging Schwimmtraining auch sehr schnell. Du hast Nationen, da hast einen extrem strikten Lockdown gehabt. Eine Flora Duffy hat ja auch gesagt, sie konnte es gut lösen. Sie hatte halt über private Connections, konnte in einem Pool von einem Freund trainieren. Konnte auch sehr viel über
Swift machen. Aber gut, man muss auch sagen, sie war in Stellenbosch, ne? Also, weil Flora Duffy als Bermuda-Starterin war nicht auf den Bermudas, sondern die ganze Zeit
in Südafrika. Sie lebt und trainiert in Stellenbosch und sie trainiert nicht, oder sie lebt nicht in Bermudas, startet aber dafür. Also so unterschiedlich ist es teilweise. Einige haben Lockdowns gehabt und wie Südafrika, da durftest du nicht aus dem Haus gehen, sondern musstest halt drin bleiben. Und das sind alles so Komponenten, wo man sagt, dann kommt dazu, Athleten planen ja unterschiedlich. Also klar, die Athleten, die gesagt haben, naja, ich habe jetzt irgendwie mit Hamburg gerechnet, der Vincent Louis hat es ja nun gemacht. Oder ich habe das halt für mich, unabhängig, ob es eine WM ist oder nicht, als Höhepunkt eingeplant. Jemand, der halt sagt, naja, okay, gut, die Saison ist gelaufen, ich setze irgendwie andere Schwerpunkte oder so. Ja. Pech gehabt. Also einfach mal Pech gehabt. Und du erfährst so 2 Wochen vorher, nee, ist doch eine WM.
Oder auch Gomez war ja auch vom Kopf gestoßen. Also er hat es auch nicht erfahren und er war halt nicht auf der Liste. Also er hatte es halt auch nicht auf dem Plan, jetzt Hamburg zu starten als normales Rennen. Ja, der ist auch nicht mehr scheinbar reingekommen jetzt noch.
Und war auch dementsprechend sauer. Also hat sich da auch öffentlich geäußert, dass er es nicht gut findet. Mehrere, also eine Sarah Tour hat sich ja auch drüber geäußert.
Ja, und dann aber auch teilweise sozusagen, ja, die Sicherheit der Athleten ist für uns das Allerwichtigste. Und darauf müssen wir auf unbedingt achten. Wenn du halt erstmal hörst, wie eine Flora Duffy einreisen muss, wenn du diese Reise verfolgst, was du dir in diesen Tagen alles einfangen könntest, ja. Aber Hauptsache, du hast eine Maske jetzt an bei jedem Interview, das du gibst. Also da denke ich manchmal, es ist so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen hier oder
Die Gefahr, also es ist schon krass, wenn du so die Gefahr bei der Einreise mit Zwischenstopps und Aufenthalten in Lagern und so, da ist eigentlich viel höher als dann vor Ort, dann muss man sich das da schon die Sinnfrage stellen. Aber umso krasser, dass er dann da auch so abgeliefert hat.
Ja, das nochmal. Das
auf noch jeden Fall. Mehr. Sie wäre auch so gestartet. Ich meine, ja, alle Athleten hatten Bock drauf, das Rennen zu machen. Jeder, der da war. Die Meinung ging auseinander, sollte das eine Weltmeisterschaft sein, ja oder nein? Gerade wenn man auch wenn man schaut, ey, es war jetzt über 10 Jahre lang eine Serie und jetzt schwuppdiwupp ist es ein Einzel-Event, also du hast den kompletten Modus komplett verändert und nicht nur den Modus, sondern es ist jetzt auch noch rein eine Sprintdistanz, also du hast einfach auch noch die Distanz halbiert, so. Klar, in der WM-Serie hast du auch immer eine Sprintdistanz, aber da kannst du ja irgendwie schon argumentieren, dass wenigstens Crown Final ja immer olympisch ist und das olympische Distanz spielt ja immer noch eine große Rolle. Aber das ist schon alles Holter die Polter.
Ja, und dann, wenn man auch nochmal, also für mich war das auch so direkt wie so ein Stich, als ich gehört habe, okay, das ist eine WM, weil ich so, dann dachte ich so direkt an Vincent Louis und Katie Zafiris und dachte so, okay, wie viele Rennen als Weltmeister haben sie dieses Jahr machen können? Null. Null. Ja. Also die sind amtierende Weltmeister und haben quasi kein einziges Mal als Weltmeister performen können. So, das tat mir total leid. Und jetzt muss ich ein bisschen kurz vorweggreifen, aber als dann Vincent Louis als neuer und alter Weltmeister die Ziellinie überquert hat, war ich wie so erleichtert und habe so gedacht, oh, das hat der verdammt auch jetzt verdient. Und als Katie dann leider diesen ganz, ganz schlechten zweiten Wechsel hatte und man ja eigentlich dann schon so gesehen hat, okay, also nach ganz vorne wird's auf keinen Fall reichen, da war ich wirklich sehr traurig. Also da war ich direkt so traurig. Im nächsten Moment, als dann Georgia Taylor Brown das Zielinterview gegeben hat und sofort so gesagt hat, okay, also wir müssen hier alle mal ein bisschen runterkommen, das ist für sie auch keine richtige WM und für sie ist weiterhin Katie Zafiris die Weltmeisterin, dachte ich so, oh Mann, ey, die ist so jung und hat schon so einen Weitblick und nimmt das so Wahnsinn, also Respekt auch vor den beiden, bei der, Vincent Louis, dem neuen und alten Weltmeister und auch jetzt vor Georgia Taylor Brown, wie sie das gleich so, das Rennen auch eingenordet hat in diesem Gesamtkontext. Ja. Fand ich extrem gut.
Aber hat
gut.
das Rennen Ja, aber hat das Rennen irgendeine Konsequenz mit Punkten oder Quali für die Olympiade, für gewisse Nationen? Gibt es irgendeine Veränderung im Ranking?
Ich hoffe
nicht.
Wie
ist das zu werten?
Das sagen jetzt viele auch wahrscheinlich dann wieder, nein, auf keinen Fall. Aber letztendlich ist es halt schon so, es ist ein großes Rennen und es hat immer irgendwie einen Impact auf nächste kommende Rennen oder kann es haben. Und es haben ja auch viele Athleten schon so ein bisschen auch kritisch gesehen. Was passiert denn jetzt mit dem Rennen, was ich da abliefere? Das kann vielleicht eines der letzten oder wenigen Rennen sein, die vor Olympia, wenn es denn überhaupt stattfinden kann, aber gewesen sind. Und eventuell bei so starken Nationen wie jetzt Frankreich, wie Großbritannien, wie den USA, wo man auch viele Athleten hat, die man einsetzen kann, kann auch sowas dann irgendwann für oder gegen einen Athleten leicht dann doch verwendet werden. Ja, ist sehr ambivalent und schwierig zu sehen.
Klar, haben wir jetzt natürlich keinen Einblick, was jetzt andere Nationen machen. Aus deutscher Sicht ist es jetzt ja nicht irgendwie ein Empfehlungsrennen gewesen oder so ein Quali-Rennen. Also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall natürlich auch Argumentation dafür.
Sicher,
Aber es ist schon zumindest eine sehr mutige Entscheidung gewesen und eine sehr, sehr spontane Entscheidung. Also wirklich, 2 Wochen vorher und irgendwo, ich meine, Super League oder Ironman, das sind für mich so Markenkonzerne, die können machen, was sie wollen.
Das ist losgelöst davon.
Und dann soll die halt irgendwie einladen, wen sie wollen und machen, wie sie wollen. Aber in einer Verbandsarbeit, da gehört irgendwie schon so eine saubere Qualifikationsmöglichkeit gehört für mich dazu. Und solche Ad-hoc-Entscheidungen, manchmal, klar, es ist ja nicht immer schlecht, aber also, schwierig. Also, ohne jetzt zu kritisch schinken zu wollen, weil letztendlich macht es natürlich auch Spaß. Und wenn so ein Rennen natürlich noch ein bisschen überhöht wird und mit so einer Entscheidung, lässt vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht überlegen, ob in Zukunft eine Einzel-WM
ob man zurückkehrt,
man sagt so, naja, das hat sich jetzt, muss man schauen, wie viel war jetzt Corona, wie viel war davon befreit, aber vielleicht ist es dann doch einmalig, piekt man mehr so an der Aufmerksamkeit auch in den Medien und hat vielleicht dann im Endeffekt eher so wie Richtung Hawaii mehr Vorberichterstattungen und mehr Spekulationen und so etwas.
Und man muss ja sagen, es waren jetzt super interessante, schnelle, tolle Rennen, die da abgelaufen sind. Ne? Also absolut, es hat halt wieder, gut, man hat jetzt auch lange Zeit einfach kein so ein Rennen auch mit so einer Übertragungsqualität schauen können. Dementsprechend ist man natürlich noch mal ein bisschen mehr on fire, wenn man jetzt Triathlon-Fan ist. Aber so grundsätzlich hat ja auch, muss ich ja ehrlich sagen, auch eine Sprintdistanz, obwohl ich jetzt auch, weil es halt länger gedauert hätte, auch gerne eine Olympische gesehen hätte. Aber so eine Sprintdistanz hat ja schon ihren wirklichen Stellenwert, ne? Klar, kommt natürlich auch bestimmten anderen Athletentypen dann wieder mehr zugute als anderen. Aber das waren spektakuläre, schnelle, gut umgesetzte Rennen jetzt in allem so.
Genau.
Aber wie war das Rennen jetzt von, ich habe die Einzelrennen jetzt nicht gesehen, nur die
Oh, da hast du was verpasst, Thorst. Da hast du was
verpasst. Ja, leider, ich war unterwegs gestern, aber wie war es denn bei den Frauen und bei den Männern?
Gehen wir mal die Männer durch. Also, oder wollen wir mit Ladies First wieder machen erstmal?
Fangen wir jetzt ruhig mal wieder mit den Männern. Mal. Komm.
Alles klar. Bei den Männern. Also haben wir ja schon gesagt, dass Vincent Louis der alte und neue Weltmeister ist. Vor und jetzt die Überraschung, kann man schon so sagen. Vasco Vilaça, der Portugiese, ganz junger Mann, 1999er Baujahr.
20 ist er, ja.
Ja. Frische 20.
Sein zweites WTS-Rennen. Sorry, dass ich einhaken
Richtig,
muss.
Genau, sein zweites WTS-Rennen. Das ist natürlich, auf einer Sprintdistanz können so junge, talentierte Athleten, gerade in so einer Situation, wo natürlich vielleicht auch einige Topstars auch nicht so fit sind, weil sie mit was ganz, ganz anderem gerechnet haben.
Wie Mario Mola vielleicht?
Wie Mario Mola. die können natürlich ja überraschen. Und Vasco Vilaça, Vize-Junioren-Weltmeister 2017.
Europameister, glaube ich, oder?
Was? Europa, Welt? Oh nein. Auf jeden Fall schon im Nachwuchs erfolgreich, aber das ist trotzdem mit Abstand natürlich jetzt der größte Erfolg.
Ja, und bei so einem One-Day-Event ist es ja das kennen wir jetzt irgendwie, da wir ja doch ein bisschen in die Tage gekommen sind jetzt, ne? Man ist halt, wenn man doch gerade so Anfang 20 ist, da ist man wirklich jung, unerschrocken und bereit, richtig Risiko auch einzugehen. Und ich finde, das hat man auch einfach so gemerkt. Also was konnte der Junge verlieren? Nichts. Und so hat er auch das Rennen irgendwo gestaltet und ist da auch forsch so auch vorne mit durchgegangen in der Führung, ist ein starker Schwimmer, war direkt dabei, war da, wo er sein musste, hat sich auch nicht gescheut, auch mal vorne in die Gruppe zu gehen, und da durchzugehen mit und hat sich das dann halt auch beim Laufen nicht nehmen lassen. Hm.
Genau, Leo Berger, der Franzose, macht die zweite Medaille für Frankreich.
Ja.
Komplett, sagt man das so. Mhm. Auch, kennt man auch aus der Republik, super talentierter junger Athlet, wird auch, von ihm wird noch viel kommen. Mhm. Jelle Gehns, auf 4. Super stark gelaufen. Also da sieht man richtig, der ist läuferisch gerade richtig gut drauf.
Und das hat auch direkt der Weltmeister Vincent Louis auch wiederum gleich gesagt, weil dann so gefragt wurde, er hat ja jetzt wenig Rennen gemacht oder gar keine Rennen. Und dann hat er nur gemeint, okay, er war jetzt 4 Wochen in Les Angles oder also in den Pyrenäen im Höhentrainingslager und ist da ja mit der stärksten Trainingsquad, die es halt gerade so in der Welt auch gibt, unterwegs und hat so gesagt, ich brauche eigentlich keinen Wettkampf. Er hat auch direkt Jelle erwähnt und hat gemeint, ey, Jelle ist gerade in so einer bestechenden Laufform. Wenn ich mit Jelle gehen kann, dann weiß ich, dass ich fit bin. Also Scheiß auf Wettkämpfe brauche ich nicht. Ich habe meine Squad und gut ist. Ja, das war.
Du hast den täglichen Gradmesser.
Absolut, ja. Es war dann halt wirklich schade, gerade, ja, wenn man halt, wenn man die Jungs halt dann doch noch auch persönlich kennt, auch Jelle ist ein super feiner Kerl, dass der dann leider Vierter geworden ist, ist dann irgendwie.
Gut, irgendeiner muss Vierter werden.
Irgendeiner muss Vierter werden. Klar, und der Berger ist auch ein würdiger Dritter, von daher.
Ja.
Oh.
Ja. Genau, schnellste Laufzeit Alex Yee.
Ja.
Erwartbar. Interessant fand ich auf Platz 8, ich überspringe jetzt mal ein paar, Morgan Pearson, den Amerikaner, der hat
auch heute wieder überzeugt.
Auch heute wieder überzeugt. Zweitschnellste Laufzeit hatte er am Samstag und auch heute hat er ein gutes im Mixed Relay ein gutes Bild abgegeben.
Ja.
Und auch Alistair Brownlee auf 9 fand ich auch extrem krass. Irgendwie auch, dass er als erstes aus dem Wasser kommt.
Das fand ich auch super krass, ja.
Also das hat mich echt überrascht, wie der eigentlich als Helfer ja für seinen Bruder, so wird er so ein bisschen gehandelt, aber Johnny, wo ist er denn eigentlich reingekommen? Auf 31?
Nee, der war hinten, ja.
Dann doch geplatzt, weil letztendlich alles hat ja auf dem Rad viel gemacht. Dass der noch auf der Sprint und auch gerade auf dem Schwimm mit First Out of the Water da so performt, fand ich erwähnenswert.
Ich finde noch erwähnenswert auf alle Fälle auch vom Laufen jetzt nochmal den Max Studer, den jungen Schweizer. Der hat sowohl gestern
genau, auf 10 reingekommen.
Auf 10, genau, die Top 10 abgerundet. Und das hat man heute auch wieder gesehen. Der kam heute auch zum Schluss. Der war auch als letzter Mann bei der Schweiz gesetzt. Der kam auch nochmal richtig auf. War stark. Also da waren so ein paar dabei, auch Rich hat einen starken Lauf wieder gezeigt. Mal auch nicht anders sagen. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war Luis im Alpha Fly.
Das sah aus, als würde er mega wegknicken.
Als würde er jedes Mal fast wie umknicken. Also der Schuh, der sah auch, also sah. Ich meine, Luis hat eh schon so eine krasse Erscheinung. Also er läuft ja, oder er fährt ja schon mal sehr breitbeinig, würde ich auch so sagen, Rad. Und hat einfach Bodybuilder-Oberarme, ne? Der hat Arme und der hat so generell
sehr krass
muskulöser,
aus,
muskulöser Bodybuilder, der alle umhaut. Und dann hat er den Alpha Fly an und boah, das sah echt krass aus. Also
würdest du sagen, das ist der Lionel Sanders der ITU, oder?
Nein, das würde ich auch nicht sagen. Das Hinken hat er nicht. Da sieht er doch noch mal einen Ticken, doch noch graziler aus als Lionel. Der ja auch gerade seine 5K angeht, ne? Seine PB.
Ja, stimmt. Aber ich finde es halt krass, dass halt der Jonathan Brownlee dann halt doch beim Laufen dann so einen Rückstand einkassiert mit fast 16 Minuten. Also.
Ja, das ist, das können wir auch mit der deutschen Sicht so ein bisschen verbinden. Also die Radstrecke, wenn man so 280 Grad U-Turns einbaut, das zieht. Dann war die ja auch noch so dünn, ein bisschen nass, viel Blätter.
Dünn, also nicht so breit.
Breit, also ne, keine breite Schmal. Fahrspur, also sehr, sehr schmale Fahrspur. Mhm. Ich fand viel Laub auf der Straße, das macht ja nochmal, das verunsichert den Athleten auch nochmal.
Wir haben Herbst.
Ja klar, dann ist es nass. Viele Athleten, muss man sagen, sind ja entweder auf der Rolle oder allein gefahren. Das heißt, generell in der Gruppe fahren ist so ein Ding. Und dann diese 180 Grad kennen auf diesem schmalen Kurs. Das hat man auch gesehen. Das ist so ein Ziehharmonika-Effekt. Also das hat die Gruppen teilweise so auseinandergehauen. Und du musst wieder so beschleunigen. Und das ist zum Beispiel, ich denke mal, ein Johnny sehr extrem auf die Füße gefallen. Aber auch zum Beispiel Jonas Schomburg.
Ja.
Parallele vielleicht zur SLT Super League, den Sprint, den man gesehen hat. Oh, Horst, du winkst.
Ja, sorry, kurzer Break, schlechte Verbindung. Ich habe jetzt euch nur noch zur Hälfte gehört. Und du warst gerade weg, Eva, von einem Videosignal. Oh.
wenn es aber an sich, wenn es jetzt eine schlechte Internetverbindung war, dann ist es ja nicht schlimm. Wir haben ja unseren Ton, ne?
Ja, aber wenn er uns gar nicht hört, alles ist auch blöd.
Jetzt geht's aber wieder. Jetzt habe ich euch wieder. Irgendwann habe ich euch gar nicht gehört. Okay, machen wir gerade weiter. Das kann man ja rausnehmen, oder? Das können wir weiter.
Aber das müssen wir ja gar nicht schneiden, weil die.
Deine Audiospur ist ja.
Wir sind
gut.
Horst, wir sind doch vom Internet komplett unabhängig. Mensch, so viele Episoden und du hast unser Aufnahmeprinzip noch gar nicht.
Ich bin kein Technik-Nerd wie du. Aber gut, dann machen wir gerade so weiter. Dann.
Du warst gerade bei Schomburg.
Ja.
Genau. Jonas Schomburg und man sieht mit der Spritzigkeit, also er kann ein hohes Tempo gehen, auch zum Beispiel, wenn es jetzt über 6 Kilometer Einzelzeit fahren, wie es jetzt zum Beispiel heute ein Mixed Relay ist, das geht, aber ich glaube so Verbesserungspotenzial ist halt gerade so, dass immer wieder das Antreten und auch das Verkraften von diesen absoluten Belastungsspitzen, wie man sie hat.
Und das hat halt echt auch Justus gezeigt, dass er das halt richtig drauf hat. Also, weil der hat sich ja auch in der Führungsgruppe vorne gut auch verkauft. Also der ist auch immer schön durch die Führung mitgegangen und man hat so gesehen, klar, es wurde hart Rad gefahren, aber er konnte halt, er hat nie den Zug irgendwie so verpasst. Und Jonas ist leider dann doch relativ früh da rausgefallen. Wenn das in so ein konstantes Tempo gewesen wäre und nicht diese 180 U-Turns, wäre es halt vielleicht doch auch für Jonas Schomburg alles ausgegangen.
Aber das macht ja die Rennen aus, dieses Kriteriumsding.
Und das so. Ist halt, das ist ja cool. Oder auch so Leute wie der Blumenfeld, ne? Der hatte jetzt auch nicht seinen besten Tag gestern. Der sah nicht wirklich gut aus. Also heute hat er es wieder rausgerissen, heute hat er sich nochmal gezeigt und hat nochmal ein bisschen versucht, da die Wogen zu kletten. Und auch Gustav Iden hat, ich finde, gestern okay performt, auch nicht jetzt den Übertag gehabt. Aber der hat heute haben die Norweger, die ja das erste Mal mit einer Staffel vertreten waren, schon auch gezeigt, wie stark sie sind. Und denen fehlt halt doch noch eine zweite starke Frau. Ansonsten wären sie dann doch noch mal viel weiter vorne gewesen. Das war ein bisschen schade. Aber man sieht ja schon das Potenzial in allen, ne?
Ja.
Was sich nicht immer in einem Ergebnis widerspiegeln muss, wie fit wirklich jemand auch ist. Ich wollte nur kurz erwähnen, die Deutschen, Lasse Lührs als bester Deutscher. Und auch den Tim Hellwig, der auch mit einem sehr, sehr starken Lauf nicht überrascht hat, aber sich gezeigt hat. Was dann schade war, dass er ja nicht im Team jetzt auch gesetzt war, weil es wurde ja im Vorfeld schon kommuniziert, dass Laura und Jonas als
eigentlich wollte ich darauf noch später, aber das wurde doch nicht im Vorfeld kommuniziert.
Ich habe das so schon in der Öffentlichkeit schon vernommen gehabt, dass Laura und Jonas, die für Olympia qualifizierten, auch für die Staffel gesetzt sind, schon direkt, beziehungsweise dass das diskutiert wird, ob sie sich in der Lage fühlen, auch am Sonntag noch das Rennen zu machen. Wenn sie ja sagen, dann sind sie gesetzt. Und ansonsten wird dann der zweite Mann und die zweite Frau über das Ergebnis am Samstag, wie es immer so war. Also
das muss eine richtige Pressemitteilung gewesen sein.
Keine Ahnung, ob das eine Pressemitteilung, aber so, das wurde aber im Vorfeld, war das klar. Also für mich war es klar und ich glaube für die Athleten auch.
Dann habe ich das ehrlich gesagt komplett verschlafen und meiner Meinung nach haben auch alle Athleten im Interview gesagt, auch zum Beispiel Annelisa Tertsch oder alle, dass sie es nicht wissen, dass es am Abend entschieden wird. Aber da wollen wir ja später noch mal drauf zurückkommen oder ich möchte darauf zurückkommen.
Ja.
Was ich aber sagen wollte, dass der Tim Hellwig ein super Rennen gemacht hat.
Auf Platz 17, also Lasse Lührs auf Platz 12 haben wir nicht gesagt, Tim Hellwig auf Platz 17. Ja.
Gute Rennen gemacht haben und auch einen guten Lauf gezeigt haben. Und ich mich sehr persönlich auch wieder für den Lasse Lührs jetzt gefreut habe, dass er endlich auch seinen Staffeleinsatz heute bekommen hat. Weil ich erinnere mich genau an, ich glaube, es ist 3 Jahre her, 2017 genau, wo wir am Samstagabend nach dem Männer-WTS-Rennen da saßen und er auch in der Staffel hätte dabei sein können, aber nicht berücksichtigt wurde.
Jetzt sind wir eigentlich vom Thema schon so drin, aber wollen wir nicht erst die Frauen?
Ja gut, dann, ja.
Also auf jeden Fall lassen wir so stehen. Ja. Ja, es ist so schade, weil eigentlich passt es vom Thema her sehr gut, aber wir kommen später drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal auf die Frauen.
Ja,
dann bitte die Frauen, Gregor Buchholz.
Genau. Georgia Taylor-Brown, wir haben ja gesagt, virtuell nicht so
überzeugend wie
gewesen.
Real.
Solide, aber nicht überzeugend, aber auf jeden Fall richtig überzeugend war sie jetzt in Hamburg. Also beide Tage, gestern und heute.
Mega.
Also unglaublich. Da sieht man auch, wie unterschiedlich das zu sein kann, wenn es einem liegt. Unglaublich. Flora Duffy, auch krasses Comeback. Also erstes Rennen ja wirklich seit letztem Jahr Hamburg, glaube ich, auch ein Jahr her. Extrem, also da hat sich ja von der Verletzung erholt, dann hat sie sich ja dieses Jahr im Frühjahr nochmal die Hand gebrochen, auch nochmal verletzt. Wieder ein souveränes Rennen gezeigt auf Platz 2.
Champions bleiben Champions, ist halt einfach so.
Ist einfach
so. Also sie war halt auch nicht ohne Grund auch schon Weltmeisterin in der Serie noch. Also
ja.
Genau, und wer sich halt den Rang eines Champions immer mehr erarbeitet, ist halt einfach Laura Lindemann. Hamburg war ja eh ihr Pflaster. Ja. Ihre Podiumsplatzierung in der WTS hat sie ja auch in Hamburg geholt. Das liegt ihr und auch die Sprintdistanz liegt ihr auch noch mehr als, würde ich noch sagen, als die olympische Distanz. Und das hat sie auch allen Druck standgehalten und eiskalt ausgenutzt. Und
Wo sie ja auch selbst im Interview gesagt hat, sie kann unter Druck sogar noch besser performen als ohne. Ja. Also je mehr sie im Fokus, in den Fokus rückt und je mehr Druck sie vielleicht auch von der Öffentlichkeit von außen so bekommt, desto besser ist sie. Und das hat sie einfach auch wieder gezeigt. War auch ein, und Gregor hat eigentlich auch vermutet sogar, dass sie sogar um Silber, wenn gleich auch um Gold kämpft.
Für mich war sie ganz klar auch eine
Titelfavoritin. Und zwar eigentlich schon während des Radfahrens hast du schon die ganze Zeit gesagt, Laura gewinnt das Ding. Dann kamen doch noch Georgia und Flora, aber Laura, wir wussten ja jetzt auch alle über ihre starke Laufform. Also spätestens nach dem Breaking 16 oder wie sie es genannt haben, Versuch war eigentlich klar, dass Laura super stark und sehr gut in Form ist. Ja.
Aber Flora war dann im Endeffekt dann doch deutlich schneller im Laufen als Laura mit 15 Sekunden, so wie ich das hier sehe.
Nö, also das sind 5 Sekunden.
5 Sekunden.
Sekunden.
16,43.
16,54. Flora. 43 hat, du meinst Georgia Taylor Brown, ja, die war, ja, die hat 43.
Ja, ist mein Fehler, richtig, gebe ich dir recht, stimmt, also ich meine die Britin, genau,
ja
stimmt.
Glaub. Und Laura hatte hat sie ja auch selbst gesagt, wobei das gar nicht so schlimm war, wie ich jetzt fand, war auch nicht so einen guten zweiten Wechsel, da hat sie auch auf Georgia nochmal 4 Sekunden liegen lassen, aber so schlecht gewechselt wie Katie Zafiridis konnte auch keine andere. Also die hat ja wirklich, da hat sie den Weltmeistertitel weggeschmissen in dem Moment. Einfach also, weggeschmissen. Ja. Es war so schade zu sehen. Also dann hat mir das Rennen, ich konnte es nicht mehr schauen. Weil wie ich zu Beginn gesagt habe, ich hätte mich halt gefreut wie Monson Lewis bei den Männern. Ich hätte mich echt gefreut, einfach wenn Katie nochmal Weltmeisterin geworden wäre jetzt. Aber, ja gut, es war halt auch keine weltmeisterliche Performance und dann muss man sagen, okay, die anderen haben es dann auch in die Hände genommen deutlich und genutzt. Besser. Ja.
Ja.
Und man muss halt sagen, dass,
blöd gelaufen.
Ja, dass Katie, das sind ihre Probleme. Katie ist super konstant, deswegen ist sie auch Weltmeisterin geworden. Sie kann immer, natürlich auch immer wieder für einen Sieg gut, aber sie ist eigentlich fast kaum vom Podium zu stoßen. Er ist recht auf einer olympischen Distanz. Ich glaube, wenn sie auch mal auf die Mitteldistanz geht, dann geht aber was los. Also sie ist ja auch wirklich da physisch in den einzelnen Disziplinen, auch wirklich in jeder einzelnen fast schon unschlagbar. Ja. Aber sie hat in diesem Punkto Radtechnik und Radsicherheit, aber auch diese Sachen wie Wechsel. Sie ist so oft, hat sie so einen langsamen Wechsel und geht auch so oft aus der zweiten Wechselzone so als Letzte der Gruppe raus, was sie dann immer wieder gut macht. Und dann läuft sie immer noch nach vorne und dann wird sie halt oft auch mal zweite, dritte. Aber das halt mit einer Konstanz, dass sie sich halt dadurch den Weltmeistertitel halt holen kann. Aber in einer Einzel-WM, gerade noch auf der Sprintdistanz, da ist es dann halt vorbei.
Und bei wem haben wir das aber auch gerade so schlechtere Wechsel, gerade vom Radfahren zum Laufen, oft gesehen?
Mario
Mola. Und man muss jetzt vielleicht, das liegt jetzt auch mittlerweile 2-3 Jahre zurück und man muss vielleicht auch erkennen dadurch, es gab jetzt doch wieder auch einen weiteren Sprung. Also diese Fehler ließen sich vielleicht vor 2-3 Jahren noch verzeihen und du konntest es trotzdem noch auflaufen, aber mittlerweile kann auch wahrscheinlich, gut, Mario brauchen wir nicht sprechen, gestern, also über dieses ganze Jahr nicht mit Mario, das ist für den, glaube ich, so oder so schon abgehakt, aber solche Fehler kann man sich jetzt nicht mehr erlauben, also da kommt es wirklich auf jede Sekunde und auf jeden Wechsel enorm an.
Ja, aber ich muss mich schwer wundern, weil es sind ja Profis und wenn du Weltmeisterin vorher warst und du kennst die Schwächen und die Trainer analysieren ja eigentlich auch alles, die Athleten ja sowieso, dann machst du dann ein spezielles Wechseltraining und dann wundert es mich. Ich habe jetzt diesen Wechsel nicht gesehen, den T2-Wechsel.
Oh, sei froh, dass du ihn nicht gesehen hast. Ja, das war wirklich, ich konnte gar nicht mehr hingucken. So, oh Gott.
Aber kamen sie nicht in die Schuhe rein oder
Konnte das Rad erst mal, bis sie das Rad in den Ständer da geschoben hat und da noch dreimal drum rumgelaufen und dann nicht in die Schuhe und dann ist alles Aber trotzdem, ja, man kommt ja auch raus. Also du kannst sowas im Training oft, so oft üben und machen und wiederholen. Aber du, für jeden Athleten ist es ja so, es ist ewig her, dass ein letzter Wettkampf stattgefunden hat. Ich glaube, also ich kann das schon nachvollziehen, dass dann sowas auch einer zu dem Zeitpunkt noch amtierenden Weltmeisterin passiert. Mhm. Und gerade wenn man immer schon da so eine leichte Schwäche hat, dann gerade jetzt, wo man seit einem Jahr keinen Wettkampf gemacht hat, dann passiert's. Und dann, wenn es eine WM ist und dann, wenn du weißt, okay, heute gilt alles, dann geht halt auch mal alles in die Hose. Ja, schade, also, aber gut.
Das ist natürlich, also das muss man schon berücksichtigen, das ist das erste Rennen. Ja, seit da läuft immer alles anders und auf einmal sind die Finger kalt und auf einmal schiebt sich dann doch auf einmal das Rad quer. Und also das sind so Sachen, die kann man vielleicht auch schlecht üben oder da braucht man vielleicht so ein, zwei Rennen, um in die Saison reinzukommen. Es macht ja normalerweise keiner das allererste Rennen gleich als Weltmeisterschaft.
Aber
also,
und dann aber umso krasser auch so Georgia Taylor Brown, man muss halt auch sagen, die ist auch 94er Jahrgang, also die ist auch super jung, die hat das so abgeklärt, auch irgendwie gemacht. Also auch, ich finde so, das ganze Rennen über so die Mimik auch und auch als sie dann so dem Ziel immer näher kam, die hat so überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, so, ja, ich mach das Ding. Und dann kam an 7 Jess Learmonth rein und die überquert die Ziellinie und die freut sich einfach erstmal riesig für ihre Trainingskameradin. Da sieht man halt auch wieder, wie die Briten, was das ein Teamspirit ist, ist schon außerordentlich. Also schon bemerkenswert, wie sehr die da miteinander mitfiebern. Wen ich noch erwähnen möchte, oder und nur um das kurz abzurunden, wen ich einmal noch erwähnen möchte, ist Lotte Miller. Die junge Norwegerin, auch eine sehr junge 96er Jahrgang, hat sich richtig gut verkauft. Auch nochmal, die ist
das war stark, ja.
Die war wirklich auch im Lauf stark und die hat auch heute das auch nochmal bestätigt im Team. Dass die auch mit ihr in den nächsten Jahren auch zu rechnen ist. Ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ja.
Sorry. Mir ist aufgefallen. Ja, kein Problem. Man muss ja deinen Redefluss ab und zu mal unterbrechen, weil wenn du mal anfängst, Informationen, die springen, ist ja gut, ist ja, schön für die Zuhörer.
Oder auch nicht, wenn es so durcheinander ist. Sorry, aber ich bin da immer emotionsgetrieben.
Ist doch schön, wenn man du kennst ja auch die Athletin teilweise, deswegen finde ich das auch gut. Aber was mir aufgefallen ist, dass die deutschen Frauen, also speziell jetzt bei der Lisa Tertsch und bei der Marlene Gomez-Islinger, dass die halt wirklich starke Laufzeiten, also bei der Lisa war das irgendwie klar, aber zweitschnellste Laufzeit mit, was hat sie da stehen, 16:37, schneller war nur die Amerikanerin.
Summer
Rappaport, ja, und das ist schon ein Fingerzeig, also in den Einzeldisziplinen, ja, ist klar, das Gesamtkonstrukt muss halt immer passen. Und bei der Marlene ja ähnlich, die hat auch eine schnelle Zeit mit 16:54, da steht so einer Flora Duffy ja nichts nach, im Laufen rein. Gesehen.
Absolut nicht.
Definitiv zu erwähnen.
Absolut. Ja. Gut, dass du es auch nochmal sagst. Hätte ich jetzt auch nochmal gewollt, denn das fand ich auch extrem stark und toll zu sehen, dass es da auch aufwärts geht so. Ne? Oder auch gerade die Marlene Gomez-Islinger, die ist ja auch seit Jahren mit dabei.
Oder war eigentlich fast Jahre raus, würde ich mal fast sagen. Oder hat er wie pausiert und ist ja dann wieder eingestiegen.
Ja, so kann man oder ja so. Ja, also aber die hatte auch nochmal einen riesen Sprung so jetzt auch gerade im Laufen noch mal gemacht. Ist sehr cool zu sehen, ja.
Ja, auf jeden Fall, Laufzeiten.
Aber klärt mich mal auf, ich habe so
ein Ausrufezeichen. Klar, die Gesamtleistung, da sind natürlich, logisch, deswegen ist eine Flora Duffy auch da vorne, aber das oh, Horst, jetzt hat uns
Internet nochmal, haben wir es nicht verstanden.
Jetzt, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich.
Die Verbindung.
Jetzt red aber auch.
Ja, okay, also ganz kurz, ich habe nur also nur mal einen kleinen Einschub, aber jetzt vom Staff der Deutschen, ist eigentlich Fares noch irgendwie Bundestrainer?
Ja, ist er noch.
Das haben wir uns aber mittendrin auch mal so gefragt. Ja, der Bundestrainer hat entschieden, dann so, ja, wer ist denn eigentlich der Bundestrainer? Irgendwer hat das so erwähnt und dann kam auch Fares noch mal ins Bild.
Aber bis sogar Ende September geht da der Vertrag. Also hat er noch einen knappen Monat Zeit. Okay. Um das zu machen. Genau, um Vollständigkeitshalber noch zu erwähnen, Lena Meissner extrem starke Schwimmzeit, war ja auch zeitweise in der ersten Radgruppe. Aber wir haben ja schon gesagt, die Radstrecke an sich war auch hart, auch gerade mit den ganzen Antritten und auch teilweise Bedingungen, die nicht einfach waren, konnte sie leider nicht halten und hat dann auch keinen so ganz so starken Lauf erwischt. Ich denke mal, man hat auch ein Ziel gesehen, dass sie enttäuscht war. Aber wenn man halt die Einzeldisziplin von Lisa und der Marlene lobt, dann muss man auf jeden Fall auch die Einzelleistung von der Lena Meissner im Schwimmen loben. Ja, ja. Das war auf jeden Fall da sehr stark. Und um das Ganze zu komplettieren, unser Routinier, die Anja Knapp.
Ist auch ein Veteran.
Ein alter Veteran. Auf Platz 50 nach langer, langer Verletzungspause. Auch erstmal, ich meine, für sie ist es gut, dass sie wieder dabei ist und einfach gestartet ist.
Ja.
Und Caroline Pohle, wie viel, hat sie überhaupt schon WTS-Rennen? Doch, hat sie schon eins gemacht, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja, aber
viele waren es jetzt auch nicht, aber
viele sind es nicht, es ist ja generell eine junge Mannschaft, aber auch
nee, schön, dass sie auch die Möglichkeiten hatten, jetzt zu starten, weil das ist ja schon immer wichtig, also dass du überhaupt an die Startlinie kommst und starte mal bei einer WM. Also das ist schon ein großer Erfolg und das muss man auch anerkennen, die Leistung, ja.
Mhm. Absolutely. Gut, 1,5 Stunden. Alter Schwede. Und wir kommen zum Mixed Relay.
Ja.
Ja.
So, jetzt kannst du dich noch mal ein bisschen aufregen. Das war ja für dich auch so ein bisschen, oder da bist du nicht so ganz d'accord mit der Besetzung der deutschen Mannschaft, wie die so zustande kommt.
Ja, also was heißt aufregen? Aber vielleicht ist es ja auch immer getroffene Hunde bellen. Ich habe ja mitbekommen, wie etwas enden kann, wenn das vielleicht nicht ganz wasserdicht, so habe ich den Eindruck, zu Ende gedacht ist und es wird auf eine gewisse Art und Weise gehandhabt und es geht so lange gut, bis halt irgendeiner mal aufmuckt und vielleicht einen Anwalt einschaltet. Letztendlich, ich habe es ja schon öfters, wir hatten ja Fares also dann ja auch schon als Gast, auch wo er Bundestrainer war und ich habe, dort habe ich ihn ja selbst gefragt und ich habe es auch immer wieder thematisiert, mir fehlt ein Konzept. Es ist eine Weltmeisterschaft der ITU, die Deutsche Triathlon Union schickt als Verband die Athleten zu einer Weltmeisterschaft. So, und jetzt war das natürlich die Einzel-WM, war jetzt eine sehr spontane Sache. Aber wenigstens das Mixed-Relay-Rennen steht ja schon lange, lange fest. Und irgendwo, also das würde ich auch erwarten von einer Rad-WM, ich würde das erwarten von einer Leichtathletik-WM.
Generell,
da muss es doch ein Qualifizierungssystem geben. Also wenn ich irgendwie als Athlet, muss ich doch die Möglichkeit haben, gleichberechtigt mich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren zu können und dort an den Start gehen zu können. Und das sehe ich einfach bei Mixed Relay Rennen nicht gegeben. Und das war auch jetzt wieder, du hast vorhin gesagt, oh Lasse Lewis, oh, du warst so froh, dass er mal starten durfte. Er war schon mal zum Beispiel zweitbester Deutscher, hat sich damit, was ja bisher immer so geregelt wurde, dass die zwei besten Deutschen starten, mal wird es so geregelt, mal wird es nicht so geregelt.
Am Vortag die zwei besten Deutschen.
Genau, am Vortag.
Du kannst auch sagen, die zwei best in der Weltrangliste platziert.
Könnte man auch sagen. Meistens wurde es so geregelt, dass am Vortag
Das Rennen ist entscheidend für die Besetzung am nächsten Tag.
Richtig, genau. Aber dann kommt es halt öfters zu sporttaktischen Entscheidungen, die durchaus richtig sein können. Es wurde ja gesagt, es wird ein Jonas Schomburg, obwohl da jetzt deutlich hinter einem Tim Hellwig war.
Ja, er
Tim
wird
Hellwig war
Deutscher.
Als, ich meine, mit seinem 17. Platz zweitbester Deutscher, solide. Wenn ich jetzt ein Tim Hellwig wäre und sagen würde, ey, ich möchte mich für die Weltmeisterschaft qualifizieren oder ich möchte dort starten. Ich war jetzt der zweitbeste Deutsche. Es gab keine andere Möglichkeit, mich zu qualifizieren. Wir haben jetzt zum ersten Mal gezeigt, wie es aussieht und ich habe mich deutlich von Jonas Schomburg empfohlen. Jetzt wird ein Jonas Schomburg vorgezogen und die Begründung zu sagen, naja, er ist für Olympia qualifiziert.
Ja gut, das ist eine sporttaktische Entscheidung, weil es sind jetzt nicht mehr viele Wettkämpfe davor oder es sind generell nicht viele Team-Relays und er startet ja bei Olympia auf alle Fälle im Team-Relay, dann kann ich das nachvollziehen, dass die DTU sagt, wir nominieren jetzt, auch wenn er am Vortag nicht zu den besten zwei gehört hat, ihn trotzdem, wenn er sich an dem Tag X gut fühlt.
Genau, absolut richtig. Vollstes Verständnis, wenn zum Beispiel Bora Hansgrohe, die ein Arbeitgeber sind, die ihre Athleten, die ihre Radfahrer zum Beispiel bezahlen, also wenn so eine Sportmannschaft macht, absolut nachvollziehbar. Wenn da so eine Order gibt, wie zum Beispiel, ey, pass auf, du bist einfach nicht der Kapitän, deswegen musst du dich jetzt zurückfallen lassen und musst jetzt irgendwie den Captain nach vorne fahren, auch wenn du jetzt irgendwie auf ein besseres Ergebnis verzichten musst. Bei solchen Sachen, vollstes Verständnis, aber das ist die DTU nicht, sondern sie ist ein Verband und das ist eine Weltmeisterschaft,
oder
also irgendwie auf Verbandsebene und das, also Da muss es doch eine Möglichkeit geben, sich offiziell dafür qualifizieren zu können.
Was interessiert Tim Hellwig letztendlich? Oder was interessiert uns heute, was nächstes Jahr in Olympia oder bei Olympia oder auch nicht ist? Der kann sagen, es ist eine WM. Ich habe mich dafür quasi empfohlen oder habe das Rennen gezeigt. Warum jetzt nächstes Jahr der Schomburg und da Erfahrung? Es interessiert mich als persönlicher Tim Hellwig doch jetzt gar nicht. Es wäre halt interessant, wenn es geht so lange gut, wie du am Anfang gesagt hast, bis einer halt klagt.
Genau.
Was wäre denn, wenn jetzt Tim Hellwig einen Anwalt einschaltet und sagt, so, ich bin zweiter Deutscher gewesen, es sind zwei Plätze im Teamrelay, lass mich starten. Das ist halt die Frage, ne?
Genau.
Aber wie schnell kann man halt auch sowas oder könnte man sowas grundsätzlich klären oder irgendwas?
Das muss auch nicht klären, halt aber hauptsächlich geht es irgendwie mir darum, also es ist irgendwo, so sehr ich die sporttaktische Komponente und die Entscheidung, die ist ja auch durchaus
nachvollziehbar.
Ja. Aber hier werden aus meiner Sicht einfach so zwei Systeme irgendwie... Der konventionelle Profisport, wie es zum Beispiel jetzt ein Radsportteam darstellt oder vielleicht irgendwie so ein Basketballteam, die Telekom Baskets Bonn oder so etwas, wo solche Entscheidungen getroffen werden und ein Verbandssport, das wird irgendwie so durcheinander gemixt irgendwie. Und dann, es wurde auch im ZDF, das fand ich gut, dass das vom Interviewer, dass es thematisiert wurde. Mhm. Und natürlich wird dann gesagt, das wird natürlich kontrovers diskutiert, aber...
Ja, so kontrovers. Alter,
also als ob jetzt irgendwie ein Athlet, wenn du ein junger Stüppi bist, 20 Jahre jung, da dein erstes WTS-Rennen machst, dann stehst du doch nicht auf und sagst... Und
klagst dir jetzt deinen Start ein.
Oder sagst ich von den Trainern, ey Leute, jetzt mal Tacheles, ich würde schon gerne starten. Wir haben es ja, also unter der Hand, wir haben es doch erlebt, wie es ist, auch schon von Athleten, die da deutlich irgendwie gestandener im Leben sind. Die Entscheidung, die steht dann halt und die mag dann von mir aus auch vielleicht sogar für das Rennen richtig sein. Dagegen will ich ja gar nichts sagen. Und es kann sein, dass man sich durch so eine sperrige Qualifikation auch vielleicht bessere Rennen verbaut. Das mag alles stimmen. Also, aber irgendwo denke ich mir, da muss man das System ändern. Also, das ist. Ja, es
hat mit
Zustand.
Gerechtigkeit jetzt halt dann auch nichts zu tun. Oder und ist nicht 100%.
Ich sage ja nicht, dass andere Athleten, andere Nationen das irgendwie besser machen. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die das aufstellen. Aber Horst, kannst du meinen Gedanken nachvollziehen?
Nee, absolut, absolut. Also, dass man da Regularien trifft, dass eine Chancengleichheit dasteht, wenn du junger Athlet bist und du willst dich da für so eine Geschichte empfehlen, dann hast du eigentlich keine Chance, bist du außen vor. Also, ich weiß auch nicht, wie da so der Gedanke dahinter steckt, ne? Also von den Entscheidungsträgern. Will man den Gesetzten dann einfach nur nochmal eine Routine Startmöglichkeit geben, ja? Sechs Olympia oder
hier war es ja ganz klar die Kommunikation, man möchte Jonas Schomburg, also weil es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, ein Mixed-Relay-Rennen zu testen vor Olympia. Das ist ja richtig, also das ist ja auch, wenn man im Hinblick auf Olympia schaut, ein richtig wichtiges Rennen. Du kannst doch mal gucken, mit den Positionen können wir auch dazu kommen, Lisa Tertsch war eine Risikoentscheidung, denn das Risiko war da, dass sie halt den Sprung nicht schafft. Man hat so ein bisschen da gehofft, das passiert ja öfters, dass so in...
Hopp oder Top?
Genau, dass in, im ersten Durchlauf, da starten noch alle gemeinsam. Das heißt, da ist noch meistens eine größere Radgruppe. Ja, und da hätte sie drin sitzen können. Und wenn sie da drin gesessen hätte, dann wäre das richtig gut geworden. Also die wäre da, also die hätte auf jeden Fall, also sie hätte schon noch eins übergeben können.
Ja.
Aber klar, das ist halt natürlich ein Risiko und solche Sachen werden ausprobiert. Und natürlich ist es denn aus diesem Punkt betrachtet wichtig, dass ein Jonas Schomburg startet.
Ja, und zu sagen, sehe ich auch so und Laura auch.
Richtig. Aber aus dieser abstrakten Perspektive der Gerechtigkeit und es ist einfach mal eine Weltmeisterschaft, die ja irgendwo für alle gleich zugänglich sein soll, muss ich sagen.
Ja, aber ist diese Weltmeisterschaft nicht? Die ist nicht für alle gleich zugänglich gewesen. Jetzt nochmal weniger, aber da sieht man wieder, die Welt ist nicht gerecht.
Nirgends. Ja, gut, aber das kann doch gut, also darauf können wir doch jetzt nicht uns einigen. Also.
Ja, aber
also ich finde auch, dass man da, also das ist auch meine Sichtweise, da schließe ich mich so ein bisschen mit Gregor an, dass man da irgendwie so ein gewisses Regularium hat, dass jetzt irgendwie alle irgendwo auch gleichberechtigt, unabhängig davon, dass man jetzt jemandem da irgendeine Routinemöglichkeit gibt, aber was sollen sich denn die ganzen anderen Athleten denken, die unabhängig eine Chance hätten, ja? Also die schließt du einfach mal im Vorfeld aus und das finde ich dann irgendwo schade für starken Nachwuchsathleten unter Umständen, die vielleicht in so einer Disziplin sich da etablieren können oder halt sich zeigen können und dann ihre Leistung abrufen können und dann halt unter Umständen auch besser sind vielleicht, ja.
Ja, oder so ein Tim Hellwig, der hatte noch gar keine Chance, jetzt auch mal so ein Team-Relay zu machen. Wer weiß, was der jetzt da, was der da herausgezaubert hätte auch nochmal, ne? Das muss man ja auch noch mal berücksichtigen.
Also, wird denen halt es hätte auch sein können, also unwahrscheinlich, dass er einfach die schlechtere, sportlich gesehen, Jonas Schomburg die bessere Wahl war. Ne? Das ist ja gar nicht, es geht mir einfach rein um den Faktor, ey, es ist eine Weltmeisterschaft, dafür muss es doch Qualifikationskriterien geben. Und die gibt es für mich nicht, sondern es ist irgendwie so eine Entscheidung, aber mal so, mal so. In Lasse Lührs hat man damals gesagt, so, naja, man glaubt nicht, dass er zwei Rennen hintereinander so performen kann.
Ja, und das war aber auch dann wieder die Argumentationsgrundlage später, in welchem Kader bist du? Wenn du nämlich bei der WM in einem Team-Relay gestartet bist, warst du auf einmal B-Kader oder Olympiakader. Und das greift halt wieder. Das ist halt dann auch, das hat halt noch, mal weitere,
Und das sind, das sind die Konsequenzen
für,
für spätere Entscheidungen. Wenn du denn aufgrund einer Trainerentscheidung, nicht deiner Qualifikation, sondern wenn du aufgrund deiner Trainerentscheidung in dieser Mannschaft bist und letztes Jahr haben sie den zweiten Platz geholt, da waren halt all diejenigen auf einmal im Olympia, im A-Kader.
Wegen einem Rennen, weil du so gesetzt wurdest.
Genau, weil da greift nämlich wieder dieses System, dieses Verbandssystem, das ist eine Weltmeisterschaft und wenn du halt in einer Weltmeisterschaft eine Top-8-Platzierung machst, dann bam, 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 so. Und das passt einfach nicht. Du hast auf der einen Seite halt irgendwie so diese Kriterien.
Ja, da hast du absolut recht. Aber wie gesagt, es greifen halt unterschiedliche Hintergründe dann auch wieder aus der sportlichen Sicht kann man das dann wieder darum nachvollziehen, aus der politischen Sicht dann vielleicht auch wieder auch nicht. Aber es, deshalb gehört es ja, ist ja gut, dass wir mal drüber diskutieren und dass die DTU sich vielleicht also, damit auch nochmal verschärfter auseinandersetzen sollte.
Ja.
Wäre ja schon ein Kritikpunkt.
Daniel Unger im Interview, der wurde ja dann gefragt, wie er das bewertet und was seine Schlüsse sind. Und naja, der hat natürlich dann auch, man hat es ihm schon angemerkt, dass er da, ich will nicht sagen enttäuscht, aber halt da vielleicht nicht so zufrieden war, klar, mit der Performance vom Gesamtteam, vom Ergebnis her jetzt einfach nur gesehen. Und sagte dann natürlich auch, ja klar, wir versuchen natürlich irgendwie das zu analysieren und dann das nächste Mal halt besser zu machen, ja. Aber wenn du dann halt, die Deutschen waren jetzt wievielter in dem Team?
Achtes Team.
Ergebnis?
Achtes Team.
Achtes Team. Ja.
Ja.
Ach, irgendwie schade, ne? Ja.
Also ich würde diese Diskussion, die wir jetzt führen, vom Ergebnis komplett unabhängig machen, weil das Team hätte auch genauso gut, richtig gut performen können. Ich meine, mit der Lisa Tersch, das war echt knapp. Ich würde sagen, da gab es eine kurze Situation, da hat sie so ein bisschen, da hat man gesehen, sie ist aus dem Sattel gegangen, da hing sie so kurz zwischen der ersten Gruppe oder der was ja die Hauptgruppe war und halt so drei Verfolgerungen, das waren so, aber das sind alles so Meterabstände. Und ich glaube, in dieser Situation hatte sie die Entscheidung, volles Risiko durchgehen und versuchen da nochmal ranzusprinten, kostet es, was es wolle. Und sie hat dann halt sich dann, ich glaube, auch nach einigem Zögern dafür entschlossen zu warten und also dahin zu warten, bis die anderen drei ranfahren, um dann in der Vierergruppe ranzufahren. Und ich glaube, aber so ist es halt, ne? Du musst dann halt von einer Sekunde eine Entscheidung treffen. Ich glaube, die Entscheidung nochmal versuchen, Vollgas auf den Sprint zu gehen und da, um kostet es was wolle, alleine ranzufahren, wäre besser gewesen. Aber hätte, wenn und aber. Letztendlich ist es total egal. Ich würde diese Kritik genauso üben, wenn Lisa Tertsch als Erste übergeben hätte und das deutsche Team von mir aus Weltmeister geworden wäre. So, ne? An sich muss man ja sagen, Lisa Tertsch ist ja eine Olympiakandidatin. Also, dass Lisa Tertsch in der Mannschaft ist, auch für Olympia, das ist sehr wahrscheinlich oder das ist ja ein sehr wahrscheinliches Szenario. Das heißt auch die Aufstellung, das zu testen, das war schon extrem clever.
Ja, und also sehr
wichtig. Gerade auch sie an Anfang Aufstellung zu setzen, weil man sagt natürlich, naja, bei ihr ist es halt so top oder flop mit dem Schwimmen. Ne? Wenn sie dabei ist, dann kann es richtig geil werden. Und man hat gesehen, die anderen drei, also Laura hat einen richtig guten Job gemacht, Jonas hat einen richtig guten Job gemacht, Lasse hat einen soliden Job gemacht, war halt schade, dass er sich vom Gustav Iden, wurde er, glaube ich, auf dem Rad so ein bisschen überrascht und hat dann da nochmal verloren. Aber an sich waren die anderen drei schon echt solide. Die hingen ja schon echt weit zurück. Und
aber es hätte durch eine Kleinigkeit, wären sie auch wieder Medaillenkandidat gewesen. Das darf man nicht vergessen.
Das darf man nicht vergessen. Ja. Macht natürlich das Format auch so ein bisschen
spannend
und auch
es aus. Und es hat ja auch gezeigt, die haben ja dann auch, sind ja dann nochmal auf die Briten auch gekommen. Die Briten waren jetzt Dritte, haben Bronze geholt. Und beim letzten, ich weiß es nicht mehr genau, beim letzten Mix-Relay, was in der letzten Saison stattgefunden hat, waren die ja auch richtig schlecht, ganz weit hinten. dann, also so eine Nation, so eine starke Nation kann auch mal einen Tag haben, wo es halt einfach mal nicht läuft, ne? Es geht halt schon ziemlich schnell.
Ja.
Und so hätte es natürlich auch bei der deutschen Mannschaft jetzt heute auch ganz anders ausgehen können. Aber gut, hätte Wenn und Aber, so ist es halt dann immer. Und heute war es 8 und es kann bei Olympia aber auch für eine Medaille reichen.
Ja.
Muss man immer gucken.
Also,
wir werden sehen, aber man sollte sich gerade deine Punkte, die du jetzt angesprochen hast, dann doch noch mal zu Gemüte führen. Oder was halt an dieser Mixed-Team-Relay-Staffel, was da alles dranhängt, das ist vielleicht doch halt eine Überlegung wert, da noch mal ein bisschen was dran zu rütteln.
Genau.
Okay.
Vielleicht noch ein paar Side-Facts, oder ich sag mal, wir haben ja jetzt nach jedem Rennen hat jeder so seine gesagt, oh, das möchte ich unbedingt noch anmerken und so. Die Norweger.
Ja.
Also das erste Auftritt der Norweger überhaupt, das erste Mal überhaupt, dass sie es geschafft haben, eine Mannschaft zu stellen, da sie eine zweite Frau hatten.
Ja.
Ich meine, das dreiste Trio, das kennt man ja bei den Norwegern, aber gerade auf der Frauenseite, da gibt es ja was, nicht die Qualität, aber was die Quantität angeht, auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Aber diesmal hatten sie ja die Stine Dale oder Stine Dale.
Ja, mit der hast du ziemlich mitgelitten.
Oh Gott, oh Gott.
Das hättet ihr erleben müssen, ey, wie Gregor mit der armen Stine da mitgelitten hat, weil sie ja dann beim Schwimmen gerade so, also sie wurde dann aufgeschwommen. Und hat aber leider die Füße auch wieder verloren. Und Gregor nur so, oh Gott, bitte lass sie doch einfach, lass sie irgendwie, bitte, sie
muss, man muss ja mal denken, das ist ihr allererster internationaler Einsatz, so das allererste internationale WTS-Rennen. So, also an sich, dieses Setting ist ja für so eine junge Athletin schon krass. Und dann hast du halt diese Performance von Christian Blumfeld, der halt mit Abstand, was ja gut war, ne? Also
ja, muss ja nochmal
mitnehmen, was man mitnehmen kann. Aber mit 16 Sekunden Vorsprung oder so liefert er an 1 an. Also dann geht sie noch an 1 auf die Strecke. Puh, das ist schon, das muss man schon erstmal handeln, ne? Und, aber gut, das hat sie ja letztendlich richtig gut gemacht.
Sie hat es gut gemacht, ja. Aber du hast gelitten mit der ohne. Also ja. Gregor konnte mittendrin nicht mehr gucken, ne?
Oh, dann wurde sie dann so eingeholt und hat gesagt, oh, bitte lass sie in der Gruppe, dann hat sie die knapp verpasst und so. Aber es hat sie ja dann mit der Claire Michelle und der Dänen.
Ja.
Also gut gelöst letztendlich. Und auch Gustav Iden, dann hat sie auch gut verkauft. Platz 4 für Team Norwegen. Mhm. Auf jeden Fall, die haben sich nicht unter Wert verkauft. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ja.
Aber, ja.
Ja.
Das also war meine Athletin des Tages.
Ich fand, Athletin des Tages wird eingerahmt und mit Sternchen versehen. Ne? Aber finde ich ja, das gibt ja auch das Format her, dass man da auch sich in Position setzt, also durch den Blumenfeld, der dann halt den Vorsprung rausarbeitet und dann hast du dann jemanden halt wirklich dann mal ganz vorne im Fokus für eine gewisse Zeit, kommt sie ja normalerweise ja nicht in diese Situation, deswegen ist ja auch eine schöne Sache für sie, ein Erfahrungswert, den sie ja auch für sich später nutzen kann.
Absolut. Definitiv. Bei allem dürfen wir nur wieder jetzt auch nicht vergessen, die starken Australier fehlten, die starken Kanadier fehlten und auch Japan.
Ja.
Japan ist auch immer, also allein eine Ayueda und eine Yuko Takahashi war ja zum Beispiel auch nicht da. Die haben auch zwei wirklich starke Frauen. Wer ist nochmal bei den Männern? Der Furuya, ne? Und noch ein zweiter Mann. Wer ist denn der zweite Mann? Japan hätte eine Staffel nochmal stellen können. Mhm. Und allein, ja, Nationen wie Australien und Kanada waren halt mal gar nicht da.
Neuseeland ja auch.
Neuseeland, oh, man denkt halt auch an Hayden Wild. Also für den war es halt auch richtig bekackt, ja.
Ja gut, aber das macht das Ganze einfach nur dichter. Also es heißt ja dann nicht, dass dann irgendwie Also klar, die Entscheidung wäre natürlich dann spannender vielleicht auch. Die Wechsel der einzelnen Führenden wären dann irgendwie auch spannender. So war es dann hinten raus dann irgendwie dann klar im letzten Wechsel, wer das Ding wahrscheinlich macht, ne?
Wobei das von Dorian Konungs echt krass gemacht war. Also das muss man schon.
Wenn der nicht rausgefahren wäre oder wirklich beim Radfahren schon gleich, der ist ja das ganze Radfahren alleine gefahren.
Mhm.
Wenn er das nicht, den Move nicht gemacht hätte und Yi und den Pearson mitgeschleppt hätte, dann wäre die Sache anders ausgegangen. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass
aber
der Pearson
das
gemacht hätte fast.
Ja, Pearson war der schnellere Läufer zum Schluss.
Der war echt stark. Yi hatte heute nicht so
Schmerzen. Also Ja, aber ich meine, klar, das hat auch der Ungar im Interview auch vorab gesagt, dass er das auch so sieht und so kam es im Endeffekt. Und wenn du weißt, okay, der Amerikaner läuft extrem schnell,
ja.
Alexi sowieso, dann musst du halt da irgendwie
attackieren und
versuchen wegzukommen. Dass dann,
ja.
Dass es natürlich klappt, ist umso schöner.
Ja.
Und man hat dann gesehen, das hat sich dann total aufgesplittet, wobei ich den Amerikaner finde ich eine interessante Geschichte. Der hat eigentlich bis 2017 gar kein Triathlon gemacht. Der kommt aus dem Track and Field. Und wie es halt so immer ist, eigentlich bei den Frauen ja, bei den Amerikanerinnen ja eigentlich öfters der Fall, dass man da Leute dann irgendwie recht spät rekrutiert zum Triathlon. Mhm. Ist das auch so ein Beispiel jetzt bei den Männern, der dann auch wirklich da Potenzial hat, da irgendwie da mitzumischen. Ich weiß nicht, wie er schwimmt und so, aber jetzt vom Radfahren her und vom Laufen war das extrem krass, also.
Aber das ist der typische amerikanische Move, muss man sagen. Bei den Männern haben sie es schon öfter mal gemacht.
Bei den Frauen.
Da.
Ja, aber bei den Frauen ist es eigentlich dann erfolgsversprechend. Klar, da gab es ja diesen Alan Webb.
Ja,
bei den Amerikanern.
Da kann Gregor ein Lied von singen, von Alan Webb.
Ja, der ist ja, stimmt. Ich habe letztens ein Foto gesehen mit Gregor und Alan Webb.
Das war in Hamburg.
Ich weiß nicht, welches Rennen das war.
Das ist Hamburg genau. Mixed Relay. Und
das war auch ein Relay-Rennen, ja.
Das war 2.
Ja, und Alan
14 oder so.
14, glaube ich, ja.
Ja, aber Alan Webb für die Zuhörer, ich glaube, das war der Rekordhalter auf einer Meile, kann das sein? Also extrem starker Läufer, also reiner Läufer eigentlich.
Damit habe ich natürlich im Podcast schon ein paar Mal angegeben. Die treuen Zuhörer, die wissen den Fakt natürlich schon längst. Aber Hayden Wild ja genauso. War heute wieder Q&A auf dem Super League-Format. Der hat auch mit 18 eigentlich so richtig mit dem Triathlon angefangen. Also der macht Triathlon eigentlich erst so drei Jahren. Mhm. Wie krass gut der ist.
Ja.
Wie hammergut der ist. Ich meine, der läuft jetzt auch 5 Kilometer Zeiten so deutlich unter 14 Minuten. Im Schwimmen, klar, kommt der irgendwo aus dem Hauptfett raus. Ne? Aber was der für eine Radtechnik hat, was er für einen Punch auf dem Rad hat. Also,
das ist halt Talent.
Was für ein krasser. Und er macht seit 3 Jahren macht er Triathlon. Und davor hat er gesagt, also jedenfalls laut Instagram, hat er halt Feldhockey gespielt.
Ich habe gedacht, Computer gespielt.
Nee, irgendwo, er hat da schon, also er ist schon Bewegungstalent, hat sich schon sportlich
davor
beteiligt.
Davor hat er nur Fortnite gespielt.
Aber ey, also manche Leute, da denke ich mir so, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn nur so talentiert sein und in so einer kurzen Zeit?
Ja, aber frag mal die Radsportler. Frag mal die zu diesen ganzen, es sind ja nur noch die unglaublichen Jahrhunderttalente. Frag mal zu Remco, Evenepoel. Da sagt ihr, das gibt's doch nicht, der junge Kerl. Wie kann der das dann alles auseinanderfahren? Ja.
Ja, irgendwie, also unglaublich.
Ja.
Ja.
Es gibt schon krasse Leute, das ist vielleicht so das Fazit unseres Podcasts, der, wie ich es so sehe, wahrscheinlich der mit Abstand längste Podcast ist, den wir je, wie wir gleich ausrasten, ne? Die ganze Zeit Corona-Krise und jetzt ist einmal ein Wochenende mit Rennen und wir ticken komplett aus.
Ja, gut, aber jetzt hat sich halt alles, was sich so aufgestaut hat die letzten Monate, entlädt sich halt jetzt gerade in diesen Minuten.
In diesen Minuten, ja.
Ich kann jetzt aber auch lange
nicht
mehr.
Ja, aber ist auch schön auch für... Ja, ist auch schön für die Zuhörer. Und was wir eigentlich total vergessen haben, der Podcast, wir haben einen Sponsor für den Podcast, haben wir ganz vergessen.
Oh ja, das könnte ich jetzt auch mal gebrauchen.
Machen wir jetzt im Nachgang. Übrigens, also da, ich meine, es war ja natürlich ein langer Podcast, wir sind natürlich wach geblieben, wir haben jetzt schon 9:30 und das war nur möglich, jetzt flunkere ich
ein jetzt bisschen. Jetzt noch einen zweiten Nachschuss.
Durch die feine Bohne von Lenas Coffee Brand, kleine Marke aus der Bergstraße Bensheim. Sebastian Breuer, Radprofi, hat das so als kleines Startup jetzt gegründet. Viele seiner Radprofi-Kollegen nutzen es auch. Sie haben eine leckere Bohnensorte, sind überwiegend so Arabica, Robusta-Mischungen und hat uns netterweise ein paar Packungen zur Verfügung gestellt. Und für die Zuhörer, kleines Goodie, wenn sie möchten und bestellen. Also mein Favorite ist der Headlifter mit 80% Robusta-Anteil. Es gibt 10% Rabatt für unsere Zuhörer bis nächsten Samstag. Codewort. Ja, nicht Bewegungsarten, sondern Powerhorst.
Natürlich, was sonst?
P groß geschrieben, bitte. Powerhorst Code, also der Code heißt Powerhorst, 10% Rabatt bei Lenas Coffee Brand. Also, bitte unterstützt auch hier die kleinen Kaffee-Startups, netter Zeitgenosse, auch Profi, Mountainbiker und so viel dazu.
Ja, man sollte nur nicht auch vor Podcast-Aufnahmen wie ich zu viel Kaffee trinken, sonst ist man noch aufgetreter und dreht gerade am Anfang ein bisschen durch. Also, ja, sorry.
Ist okay.
Wenn ich jetzt euch auch ein paar Mal wieder ins Wort gefallen bin und da ein bisschen für einen konfusen jetzt komme ich.
Ach, alles gut, da hatten wir schon echt schlimmere Folgen.
Ja, gut.
Schön.
Okay.
Ja, super.
Dann. Liebe Hörer, an alle, die bis jetzt durchgehalten haben, Respekt. Und da haben wir großes Vertrauen, dass ihr in voraussichtlich circa 2 Wochen, dass wir uns wieder hören. Bis dahin,
schauen wir mal.
Macht es gut.
Und trink guten Kaffee.
Ciao. Richtig, genau, trink guten Kaffee.